Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 494. Heute mit dem Rückblick auf AEW All Out 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der David Kloß von MannTV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
David, wie ist? Langes Wrestling-Wochenende, oder?
Ja, sehr, sehr viel Wrestling.
Ist korrekt. Sie haben es doch noch geschafft, die Show in 4 Stunden zu pressen, plus natürlich 1 Stunde Zero Hour mit 4 Matches. Insgesamt gab es 15 Kämpfer auf der Card. Fun Fact, das war mehr als WWE Clash of Champions, WWE Clash of the Castle, mein Gott, nochmal. Fun Fact, das war mehr als WWE Clash at the Castle und NXT Worlds Collide zusammen. Naja, wir sprechen heute auf jeden Fall drüber, machen den großen Rückblick und ich sag's mal so, nach dem, was da passiert ist und auch was bei WWE passiert ist, drumherum, da werden wir auch im Wochenend-Podcast nochmal drüber schnacken. Aber gar nicht viel groß rumgerede, weil, wie schon gesagt, wir haben eine große, große, lange Card vor uns. Und wir starten natürlich auch mit der Zero Hour. Und da gab es als Opening Contest ein Mixed Tag Team Match um die AAA World Mixed Tag Team Championships zwischen auf der einen Seite der Jericho Appreciation Society, vertreten durch Sammy Guevara und Tay Mello. Und die trafen auf Ortiz und Ruby Soho. Ja, Kai, und die beiden Paare, so nenne ich es einfach mal, zum einen fehden die ja schon seit längerem gegeneinander, zum anderen hatten die aber auch schon ein Match bei Rampage und jetzt hier wurde die ganze Geschichte weiter fortgesetzt und genau auf die Art, wie ich das gerne habe, nämlich es gab erstmal ein Interview und dann wird erstmal Sammy Guevara mit dem Auto überfahren. So muss das doch sein, oder?
Ja, das ist anscheinend der neue Running Gag, den man mitnehmen muss, Sammy Guevara überfahren.
Overrunning Gag.
Ja, nicht schlecht, direkt mitgenommen. Mag ich aber, weil im Gegensatz dazu mag ja niemand Sammy Guevara aktuell und alle sagen, ach, ist doch schön, wenn er auch mal überfahren wird, freuen wir uns natürlich. Bei dem Match hatte ich ein bisschen meine Probleme, dass es auf der Card ist, weil ich fand es ehrlich gesagt unnötig. Wir hatten es schon bei Rampage. Auch da Sammy Guevara und Ty Mello gewonnen durch einen Eingriff. Und hier hat es sogar teilweise 1:1 die gleichen Eingriffe. Also auch dann mit NRJ, die dann Ruby Soho in die Treppe donnert, hattest du bei Rampage 1:1 genauso. Das war ein bisschen komisch, trotzdem. Für die 6 Minuten, die es ging, waren hier ein paar witzige Aktionen drin. Gerade dieser Elevated Canadian Destroyer. Damit kriegst du mich ja. Ich glaube, damit kriegt man dich auf gar keinen Fall.
Kriegst mich auf die Palme aber, damit, ja.
Ja, aber ich finde sowas ganz lustig. Trotzdem war das Ding hier sehr, sehr, sehr sloppy. Und dann ist das Ganze darin kulminiert, dass sich anscheinend auch noch Ruby Soho die Nase gebrochen hat beim Take-KO. Nicht so geil.
Ja. Ohnehin kein guter Abend für Ruby Soho. Die ist ja auch bei diesem ausgekonterten Poison Runner, der dann, glaube ich, mit dem Kick von Tay Mello ja beendet worden ist, ja auch sehr unsanft bei der Landung auf dem Kopf gelandet. Mm. Jetzt noch eine gebrochene Nase hier. Ich muss aber sagen, mich hat es trotzdem auf eine merkwürdige Art und Weise unterhalten, weil es doch ein flottes Match gewesen ist. David, wie ging es denn dir da?
Erstmal vorweg habe ich 2 Sachen generell zu dem Event zu sagen. Zum einen, boah, geht mir das auf die Nüsse, dass es so viele Titel gibt, ne? Also, ich meine, hier haben wir ein Championship-Match in der Kickoff-Show, später auch. Und irgendwie gefühlt hat jeder zweite Wrestler oder Wrestlerin irgendwie einen Gürtel um die Hüften gesprungen oder über die Schulter. Stört mich. Zweitens, das war für mich so ein Match, wo ich gefühlt einfach denke, das muss nicht auf die Card sein. Man hat es nur auf die Card gesetzt, damit halt Name XY auf der Card ist. Und das habe ich halt bei leider mehreren Matches das Gefühl. Der Kampf selber, der Beginn war super, aber es ist halt, was soll ich jetzt sagen? Es war halt nicht schlecht. Es war kurzweilig. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Es ging ja auch nicht sehr lang. Aber es hat mir halt nichts gegeben. Also ich bin da nicht emotional involviert und fieber damit. Es war jetzt aber auch nicht so spektakulär oder unterhaltsam, dass ich sage, boah, jetzt bin ich total heiß auf dem Event, sondern einfach, es war da und es war nicht schlecht. Es war kurzweiliger Spaß, aber es ist halt ganz schnell auch wieder vergessen.
Ja, ich glaube, das sollte es auch gar nicht sein, dass man das jetzt wunderwie in Erinnerung behält. Also außer vielleicht Ruby Soho mit ihrer Nase. Ja,
ich muss aber dazu sagen, ich mag die Kickoff-Show von AEW eigentlich gerne, weil in dieser Stunde ist meistens, sind alle Trailer zusammengepackt und ich habe halt nochmal, es ist nicht so viel Wrestling normalerweise und du hast dann eher, dass ich durch diese Trailer halt Bock auf die Matches habe, auf der Maincard, dass ich dann irgendwie eine Verbindung habe. bei dieser Kickoff-Show hatten wir halt 4 Matches.
Ja. Aber es ist auch generell, finde ich, nicht schlimm, Trailer doppelt zu sehen bei AEW. Also, weil die Dinger sind ja auch immer super kurz. Teilweise haben ja Matches einen Minuten-Trailer und das Main-Event vielleicht so 2-3. Das geht ja alles ganz schnell. Ja. Wohingegen du ja bei WWE teilweise zu jeder Fehde einen 4-5-Minuten-Trailer hast.
Das stimmt.
Das ist hier ganz angenehm. Das ist halt so fast-paced, das kannst du weggucken. Da kriegst du was für dein nicht bezahltes Geld, was du bei der Zero Hour hast. Das finde ich schon nicht verkehrt, aber ich bin auf jeden Fall bei David, dass viele Matches auf der Card sind, die vielleicht gar nicht zwingend da hätten drauf sein müssen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es beim nächsten auch so, wenn wir jetzt hier noch haben, FTW Championship, Hook gegen Angelo Parker. Das war, glaube ich, auch eher dazu da, um Hook auf der Card zu haben. Du hattest zwar so eine minimal aufgebaute Fehde, damit Olaf nicht wieder sagt, da ist ja schon Aufbau, ähnlich wie bei Eddie Kingston gegen Ishii.
Du meinst der Aufbau, deswegen, du hattest noch keinen richtigen Gegner, er kämpft gegen mich.
Ja, und dann schreit Matt Menard sehr viel rum. Was ich auch immer witzig finde, wenn ich ehrlich bin, mit seinem Kanisterkopf.
Ja, ganz kurz, der Vollständigkeit halber, natürlich Tay Mello und Sammy Guevara haben ihren Titel verteidigt am Ende. Und dann können wir hier auch zum FTW Championship Match kommen. Das war ein typisches Hook-Match, oder, David? Ja. Also, das war ja ganz klassisch. Also, steckt ein bisschen ein, Comeback, Matt Menard greift ein bisschen ein. Am Ende ist Hook der Klügere und dann ist das hier vorbei. Brainbuster wird gekontert, es gibt den Red Rum, Aufgabeende.
Ja, genau das stört mich. Bin ich ehrlich, weil einfach, ich finde, Hook muss jetzt mal langsam ein bisschen mehr zeigen. Also ich finde, der hat was. Ich kann auch verstehen, dass er over ist, aber irgendwann spielt er sich tot. Und da habe ich ein bisschen die Angst davor, weil das Match, ich habe wirklich gedacht, okay, Angelo Parker, der wird ein bisschen länger durchhalten.
Warum?
Entschuldigung.
Verstehe ich auch nicht.
Also nicht böse gemeint.
Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er jetzt den Titel holt oder so, aber ich habe einfach gedacht, okay, du gibst ihn als Gegner jemanden mit Erfahrung, der zumindest in einem Stable ist, was halt schon ein gewisses Standing irgendwo hat.
Ja, aber der wird halt zumindest.
Ja, ich habe zumindest gedacht, dass es ein 6-Minuten-Match wird oder so. Also jetzt nicht ein Klassiker oder so, aber ich habe einfach gedacht, okay, da wird ein bisschen vielleicht mal eine andere Seite von Hook gezeigt.
Nee. Und
das fehlte mir. Es war halt wirklich, wie Olaf es halt richtig sagt, es war halt ein Standard-Hook-Match. Und ja, kennst du eines, kennst du alle, ist beeindruckend, aber ich möchte jetzt ein bisschen mehr von ihm sehen.
Naja. Also, ja, also mehr von ihm sehen, bin ich komplett bei dir. Aber dass das hier was anderes wird, nee, sorry. Also, und Angelo Parker ist jetzt auch nicht gerade so weit oben in der Card, obwohl er bei der JRS ist, dass er da irgendwo groß aufmucken dürfte. Kai, wie siehst du das?
Ja, eigentlich so wie du. Also, wir haben es ja auch in der Preview gesagt, wird hier eine ganz normale Standardpflichtverteidigung. Trotzdem bin ich insofern bei David, dass ich sage, so langsam sollte da aber schon mal irgendwas passieren.
Das Schöne an der Sache ist jetzt, wir haben alle recht.
Ja.
So, du wolltest noch was sagen, entschuldige.
Nee, also, dass es so ist, also, wie David gesagt hat, bei Hook muss was passieren. Es kann nicht immer dieses Standard-Hook-Match sein. So langsam braucht er auch mal einen Gegner, dem er sich so ein bisschen abarbeiten kann, weil sonst läuft es sich eben wirklich tot.
Verzählt, dass er gegen seinen Vater turnt. Ich habe gehört, das funktioniert richtig gut.
Kann sein, vielleicht hören Mika irgendwann gegen dich.
Halte ich sogar für sehr wahrscheinlich, weil ich ein sehr nerviger Vater bin. machen wir weiter. Auf jeden Fall hier natürlich noch so ein bisschen Story dann hinten dran mit prominentem Gast. Ne? Matt Menard will dann noch eingreifen. Dann hier der Rapper Action Bronson, muss ich sagen, kenne ich überhaupt nicht. Hilft dann Hook noch, die beiden posieren am Ende. Ja, okay, ne? Ist nett, um Kontakte zu pflegen, sozusagen. Und dann kommen wir zum nächsten Match, was tatsächlich ein bisschen einen etwas größeren Aufbau hier natürlich gehabt hat. Da geht es um die AEW All-Atlantic Championship zwischen dem amtierenden Champion Pac und Kip Sabian. Und mein größtes Problem war hier, dass ich gar nicht genau gewusst habe, was mir beide verkaufen wollen. Also ich hatte hier nicht so das Gefühl dafür, was die Charaktere sein wollen. Kip Sabian jetzt nach seinem Comeback, ich weiß nicht genau, was er für ein Charakter sein möchte. Das Match an sich war durchaus okay, driftete dann aber gegen Ende etwas ins Kuriose ab, wo Kip dann angefangen hat, mit seiner Box zu sprechen. Was soll ich tun? Und dann auch die Qualen, die ihm Pack zugefügt hat, angefangen hat zu genießen. Und am Ende war es dann natürlich der Black Arrow hier und der Sieg für Pack. Aber Kai, wie hast du hier die Story und gerade die Charaktere gesehen?
Ich fand es sowieso komisch, weil Kip Sabian ist ja schon Heel, ne? Also ganz klar. Aber ich finde, Pac ist auch nicht so das Face schlechthin. Also, Pac sehe ich, denke mir, ja, ist ein geiler Typ, so den mag ich, für den bin ich. aber ich, dann weiß ich eben nicht, wie genau ist hier die Rollenverteilung? Also, für wen soll ich eigentlich jubeln und für wen soll ich nicht jubeln? Weil ich jubel für Puck, weil ich denke mir, ist ein guter Typ. Kip Sabian ist der Böse. Ah, schwierig. Und auch im Match, ich habe ja gar keine Berührungspunkte mit Kip Sabian. Ich habe es schon in der Preview gesagt, ne? Ich weiß, dass er mal geheiratet hat mit Miro als Best Man und da hört es auch auf. Und da meinte ich ja auch, ich freue mich, den so ein bisschen zu entdecken in diesem ersten Match. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich entdeckt habe. Also, das ist gerade mein Problem, weil ich nicht weiß, was hier zusammenkommt. Am Anfang natürlich sehr viel mit der Crowd gearbeitet, dann das mit der Box. Also, dann hat er auch verloren. Also, keine Ahnung. Ich gehe da nicht schlauer raus, als ich reingegangen bin. Und das ist so ein bisschen mein Problem.
David, kläre uns auf. Wie hat dir das Match gefallen? Wie haben dir hier die Charaktere gefallen?
Ja, mein Problem war halt bei den Charakteren, dass, also, Peck ist ja eigentlich Face, normalerweise. Also, es ist kein Babyface, aber er ist halt schon eigentlich derjenige, der durch Death Triangle zu den Guten gehört, sag ich mal so. Und in dem Match aber hat er sich eher wie der Böse verhalten, während Kip Sabian eher, obwohl er eigentlich heelisch ist, angefeuert wurde und er für die positiven Aspekte sorgen sollte. Und ich kam darauf absolut nicht klar, weil das war wieder meines Denken, auch wieder dem, wie ich zum Beispiel Peck sehe. Und zusätzlich hat mich massiv gestört. Also erstmal, ich kann mit Kip Sabian nicht viel anfangen. Ich finde, der hat halt eine auffallende Frisur, aber das ist das einzige Auffallende für mich.
Der sieht aus wie jeder TikToker oder sowas. Oder
irgendwie schon. Aber so, der ist, der wirkt sauber, der kann einiges, aber der hebt sich halt für mich in keinem Bereich irgendwie ab oder kriegt mich irgendwie. Und das ist halt das Problem. So, aber mein größeres Problem war eher, dass halt zeitgleich waren auch irgendwie Comedy-Elemente drin, wo Peck halt als Champion richtig doof aussieht. Also spätestens, wenn Kip Sabian seine Finger bewegt, um ihn abzulenken, allmächtiger. Also, das ist ein Champion. Und dann verkauft er sich halt wirklich als dumm. Und gerade Peck ist ja jemand, der sehr intelligent im Ring sich verkauft. Und hier gab es halt 3-4 Momente, wo ich einfach dachte, mein Gott, du musst dich gerade zum Deppen machen, damit irgendwie Kip Sabian gut aussieht. Schwierig. Das Match ging mir auch zu lang. Und dadurch, dass ich mich immer wieder aufgeregt habe, weil ich einfach dachte, das ist jetzt nicht der Pack, den ich kenne. Und Kip Sabian, was willst du mir sagen? Du hast erst diese Kiste auf, wo ich sage, ja, okay, dieses Underweighted, das kaufe ich dir ab. Das ist so ein Motiv, wo man einfach sagen kann, hör mal, es ist ja auch logisch, du bist Undercard-Mann, jetzt bist gefrustet. Aber auf einmal redet er mit dem Ding, was halt gar nicht zu dem passt, was ich vorher mit dem Charakter verbunden habe. In Anführungszeichen verbunden. Und es wurde dann halt im Laufe des Matches immer in andere Richtung gegangen. Also, wie gesagt, anfangs mit der Crowd-Reaction, gehst du das, alles klar, denkst du, machst du das? Nee, dann kommt anschließend Comedy, dann kommt anschließend, ich rede mit der Box, dann wird es total weird und dann, ey, schlag mich. Nee. Also, ich bin dadurch jetzt nicht heißer geworden und die 12 Minuten waren mir persönlich einfach ein bisschen zu lang.
Ja, wrestlerisch war es über weite Strecken okay, muss man hier genau, sagen. Genau,
so eine 3.
Ja,
ist auch okay. Wo man sagt, nicht schlecht, nicht gut, ja. Aber ist okay.
Ja, aber natürlich, hier fehlte mir auch der rote Faden innerhalb der Matchstruktur. Und wie gesagt, das Ende war dann auch echt ein bisschen merkwürdig. Waren aber trotzdem ein paar schöne Aktionen dabei. Ne? Wir haben Slingshot Brainbuster gesehen, Crossleg Driver und so. Und ich habe diesen Twist auch nicht verstanden mit der Kiste. Ich hoffe, das kommt noch. Ich hoffe, das ist einfach sozusagen eine Charakterentwicklung, die man hier innerhalb dieses Matches angestoßen hat.
Ja, aber bist du neugierig darauf?
Also wirklich, nee, mich hat's halt
wirklich so, oh, ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Nee, aber dafür ist Kip Sabian auch einfach zu unwichtig bis jetzt gewesen. Das muss man auch natürlich sagen. Er ist jetzt gerade wieder von seiner Verletzung zurückgekehrt. Erstes Match. Und dass man jetzt quasi das Match nimmt, um den Charakter zu erklären, um die Charakterwandlung quasi zu erklären, finde ich nicht ganz so günstig. Gerade auch, weil es eben es ist ein Title-Match, ne? Und das sollte man eher dazu nutzen, um den Titel zu präsentieren, was man ja bis jetzt auch auf der großen Bühne wenig getan hat. Nutzt doch die Gelegenheit und versucht vielleicht vorher oder nachher dann mit Kip Sabian was zu machen. Hat man dann aber hier nicht getan. Mich erinnert die ganze Geschichte jetzt so ein bisschen an El Snow und Head, ne, mit dem Sprechen und so. Gucken wir mal, wo das rausgeht. Auf jeden Fall, Pack verteidigt hier seinen Titel mit dem Black Arrow. Und wir haben natürlich jetzt auch eine interessante Charakterkonstellation, weil ihr ja gesagt habt, ja, Pack eigentlich eher ein Babyface, aber natürlich jetzt hier in der Fehde mit Orange Cassidy und den Best Friends, das haben wir dann ja danach gesehen, geht er dann ja auch eher wieder in die ich sag's mal, zumindest Tweener-Richtung, ne? Weil er ja auch sagt zu Orange Cassidy, der dann herauskommt und ihn quasi herausfordert. Zudem sagt er ja, du bist kein Wrestler, du bist einfach nur ein Scherz. Und das zieht sich ja im späteren Verlauf auch noch durch die Geschichte. Und ja, David, wir kommen jetzt offensichtlich eine Story zwischen Pac und Orange Cassidy. Und da wissen wir, die beiden, die können im Ring abliefern. Das ist ja eine Story, die begleitet uns quasi seit den Anfängen von AEW.
Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Also erstmal, ich finde, Pac ist eh total unterschätzt. Ich finde, der ist großartig, auch in Promos. Da, mit dem kannst du Comedy machen, aber auch komplett Psycho-Storylines. Und bei dem Aufeinandertreffen, ich habe halt Bock, dass das nicht so ein, ja, lass mal eben schnell ein Match machen, sondern dass da jetzt wirklich was passiert. Gerade wenn man halt bedenkt, dass auch beide ja Freunde hinter sich haben. Also einmal die Best Friends und einmal die Lucha Brothers. Ich hoffe, dass man da was Spannendes draus macht und ich habe Bock drauf. Und vor allen Dingen, es wird deutlich mich mehr packen als das Match hier.
Mehr und packen.
Ja, habe ich auch gerade gesagt.
War nicht schlecht.
Und vor allem, es heizt natürlich auch nochmal diese Trios-Division an, ne? Weil du hast jetzt natürlich bei AEW auch so die Herausforderung, du musst nicht nur in der Tag-Team-Division was machen, sondern du musst auch Trios-Fäden weiter aufbauen. Das hat man immer gemacht, aber jetzt natürlich mit den neuen Titeln, die da sind, musst du da nochmal ein bisschen mehr Feuer geben, damit du da sozusagen ein lebendiges Team-Ökosystem hast, wo sich ein bisschen was tut. Kommen wir zum nächsten Match. Da treffen nämlich Tomohiro Ishii und Eddie Kingston aufeinander. Und Kai, da haben wir vorher gesagt, wir wollen einfach nur sehen, wie sich die beiden hier kaputt kloppen. Das haben wir bekommen. Also das war ein sehr langes, sehr hart geführtes Match mit unzähligen Chops, mit unzähligen Suplessen und natürlich auch großen Clotheslines. Hier und da auch
Ohrfeigen.
Mal, und Ohrfeigen hatten wir auch. Hier und da auch mal ein bisschen unsauber. Wie hat es dir gefallen? Ich meine, wir hatten jetzt, das war so mein Problem, gebe ich ganz ehrlich zu, an diesem Wochenende ein anderes Chop-Fest und ein anderes sehr stiff geführtes Match. Das war Gunther gegen Sheamus. Und da muss ich leider sagen, da war das hier leider so ein Ding, wo ich gesagt habe, im Vergleich schwierig.
Ja, also klar, Gunther gegen Sheamus war natürlich besser, ne? Aber auch, weil ich da emotional drin war, da geht's ja auch um was. Und hier eben nicht. Aber ich habe in der Preview gesagt, ich will, dass sie sich komplett kaputt kloppen auf doof. Und genau das haben sie gemacht. Also natürlich, es ist ja, ich habe schon häufiger gesagt, ich bin jetzt kein Fan von diesem großen, heftigen, technischen Wrestling, ne? Aber ich bin Fan von Dummkopf-Wrestling. Und das hier ist Dummkopf-Wrestling, meiner Meinung nach. Die choppen sich kaputt. Da habe ich den heftigsten Respekt vor, weil das muss auch wirklich gar keinen Spaß machen. Außer du willst das halt wirklich. Und du hast bei den beiden gesehen, die wollen das. Vielleicht brauchen sie es auch. Ich weiß es nicht. Und das ist genau das, was mich abholt, ne? Ich sitze dann immer davor und irgendwann mache ich, aber bitte hör auf. Und kann so halb hingucken und dann gibt es noch einen Chop. Und dann freue ich mich aber insgeheim doch. Und das war ja wirklich gefühlt die erste Hälfte, das erste Drittel des Matches war ja nur, wir choppen uns die ganze Zeit gegenseitig und gucken, was passiert.
Ja.
Dann gab es härtere Schläge, es gab Ohrfeigen, es gab irgendwelche Backfists, die es dann noch gab. Das ist genau das, was ich mag. Ja, du hast, also gerade als es dann in die Richtung Wrestling-Moves ging, war es auch so ein bisschen unsauber. Aber Mann, die haben vorher 6 Minuten auf sich eingeschlagen, bis gar nicht mehr geht. Ne? Ich glaube, dann würde ich auch nicht mehr irgendwelche Moves komplett sauber durchziehen können. Und ich kann verstehen, wenn man das nicht mag und sagt, das ist nicht mein Wrestling. Ähnlich wie man auch vielleicht dann verstehen muss, wenn ich dann später bei einem anderen Match auf der Card sage, das ist nicht mein Wrestling. Ich mag das hier, ne? Ich finde das gut, ich sehe das gerne. Fertig, das ist ganz subjektiv, ich finde das geil. Finde, sich da so zwei erwachsene Männer kaputt kloppen.
Ja, vor allem hat man hier auch Kingston nochmal wirklich präsentiert als den Kämpfer, der alles Mögliche einsteckt und der immer wieder auskickt und der alle möglichen Aktionen wegsteckt, ohne dass Ishii dabei irgendwo schlecht ausgesehen hätte. Er konnte ja sogar aus der Spinning Backfist auskontern und brauchte dann am Ende nochmal die Northern Lights Bomb quasi, also musste er kassieren, damit die Kingston hier wirklich den Three-Count holt. David, wie waren deine Gefühle beim Match?
Ich hatte richtig Spaß. Das war das, was ich in den Kickoff-Show sehen möchte. Ein Match braucht nicht unbedingt den größten Aufbau, wenn es halt einfach unterhält. Und in dem Moment hat es mich total unterhalten. Ich fand es übrigens auch sehr klug, dass man halt vorher nochmal alte Bilder gezeigt hat. Dadurch habe ich als
alte Bilder aus diesem Jahr.
Ja, vom Vorgänger-Match.
Ja.
Dadurch habe ich halt wieder, kriege ich halt schnell als Zuschauer einen Bezug. Alles klar, ich weiß, worum es geht. Und dann fangen sie halt mit dem Chop-Festival an, was irgendwie 2,5 Minuten oder so ging. Ich gebe zu, wir hatten halt Spaß. Also wir haben halt beide irgendwann gegrinst und du achtest ja auch ein bisschen darauf, als Dummi, hey, wer schlägt denn lauter? Der war lauter als der andere, jetzt muss der andere auch liefern. Und ich hatte meinen Spaß, es war natürlich nicht super sauber, aber das muss es nicht sein, weil das war kurzweiliger Spaß, der mir halt positiv in Erinnerung bleibt. Und das Ohrfeigen-Festival fand ich sehr beeindruckend. Das kannst du auch, glaube ich, nur machen mit Wrestlern, mit denen du dich verstehst. Und Eddie Kingston sah gut aus, die Crowd ging ja mal richtig mit und darum geht es doch. Also so kannst du kurz vom Start der Main-Show ein Match abliefern und ich sag, bin super zufrieden.
Ja, bin ich auch komplett dabei, also was das angeht. Ne? Also ich glaube, das ist ein guter Aufgalopp quasi für das Match. Es war auch natürlich ein Match, obwohl es nicht auf der Main-Card gewesen ist, das war anders als all das, was wir dann später gehabt haben. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass du so eine Abwechslung, so eine Diversität einfach innerhalb der Matchstruktur hast, damit nicht immer jedes Match sich gleich anfühlt, sondern da sollen sich halt dann auch mal zwei große, schwere Männer, die sollen sich halt auch mal die Bomben um die Ohren hauen. Das finde ich ganz wichtig. Deswegen, ich fand das auch super unterhaltsam. Ich wollte nur so ein bisschen Teufelsadvokat spielen hier und direkt den, also eins meiner persönlichen Lieblingsmatches vom Wochenende jetzt hier reinwerfen, was ja vom Stil her sehr, sehr ähnlich gewesen ist. Aber das heißt nicht, dass das hier schlecht gewesen wäre, sondern das war auch wirklich sehr unterhaltsame, stiffe Handwerkskunst von beiden. Und ich will nicht wissen, wie die beiden heute aussehen und wie viel Icepacks die sich auf die Brust und auf den Nacken haben packen müssen. So, apropos kurzweiliger Spaß, kommen wir zur Main Card. Und da starten wir durch mit dem Casino Ladder Match. Da traten ja unter anderem an Wheeler Yuta, Rey Fénix, Penta El Zero Miedo, Claudio Castagnoli, Andrade, Rouge, Dante Martin und natürlich der Joker zu guter Letzt. Den Anfang machten hier Wheeler Yuta und Rey Fénix. Wir gehen jetzt nicht so peu à peu durch, ansonsten wird es ein bisschen wüst und chaotisch. Ich mache mal gerade so ein bisschen den Mini-Rundown. Die beiden bauen schon mal die ersten Leitern auf. Es gibt eine Topi nach draußen gegen eine aufgestellte Leiter quasi. Dann kommt Rouge rein, was mich unfassbar genervt hat, dass Rouge sich so viel Zeit gelassen hat, bis er im Ring gewesen ist. Und du meinst, dann
der Kontrahent auf der Leiter schon stand?
Ja.
Und wo du einfach denkst, oh, der braucht jetzt nur nach oben gehen, du hast gar keine Angst, dass er das nimmt, okay?
Ja, eben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Fénix und Yuta hier in dem Moment improvisieren mussten quasi. Ne? Und eigentlich so der erste Matchteil, die erste Matchhälfte wurde ja stark bestimmt durch diese Konfrontation Yuta-Fénix gegen Rouge und Andrade, weil Rouge und Andrade natürlich als Team zusammengearbeitet haben und dann eben hier ja auch aufgeräumt haben und große Aktionen gezeigt haben. Aber David, die waren nicht so clever. Die haben sogar die Chance genutzt, den Pokerchip abzuhängen, sondern haben lieber.
Da muss ich reingreifen. Ja. Das hat mich so aufgeregt, ne? Wie blöd ist denn das? Die stehen da und so, soll ich hochgehen? Und dann Rouge so, ach komm, geh du hoch. Und andere so, nein, du gehst hoch. Nein, du legst auf. Nein,
weil es geht um World Title, weißt du?
Ja, das haben wir auch
gedacht. Will ich gar nicht haben.
Und dann stehen die dabei und dann so, nee, weißt du was? Wir gehen nochmal raus und dann gehen wir wieder und vermoppen die, gehen wir da rein und dann machen wir nochmal. Nein, du gehst hoch. Und also. Das war schon richtig dumm.
Ja.
Also das hat mich mega genervt. Also,
wie gesagt, bei mir war der Punkt schon erreicht vorher, wo Rouge sich einfach 6 Jahre Zeit gelassen hat, bis er zum Ring geht. Während, ich glaube, Wheeler Yuta war es, schon oben auf der Treppe war, wo ich mir hab gesagt, Alter, der kann jetzt einfach das Ding hier nehmen und du feierst hier deinen Entrance und wie geil du dich gerne ausziehst.
Während er im Übrigen zum Ring ja guckt, also er sieht es.
Ja, eben.
Ja, ist ähnlich wie Ali, der damals dann festgefroren ist, als Brock Lesnar rauskam.
Ja. Weiß nicht, das fand ich halt auch nicht gut. Wir haben dann noch eine große Sunset Flip Powerbomb gesehen und dann kam Claudio Castagnoli rein und der wollte dann was ganz besonders Komplexes bauen, David, oder?
Ja, ich muss vorwegnehmen, ich bin bei Leitermatches kein Wrestler böse, wenn irgendwas nicht klappt. Weil einfach, es sind Menschen und in den Proben kann alles noch so gut gehen, dann passiert irgendwas anderes und sei es halt, dass eine Leiter leicht verbogen ist oder so. Ich nehme das in Kauf. Ich fand aber den Aspekt sehr cool. Also er hat ja angefangen, die eine Leiter in die andere zu schieben, wodurch als, wer war da drauf?
Andrade.
Andrade, als der drauf ging, hat er halt mit seiner Superman-Power, ist mir echt beeindruckend, wie stark der ist, hat er die halt hochgedrückt. Und ich glaube, am Ende sollte es eigentlich so sein, dass die Leiter, die ursprünglich senkrecht war, dass die dann eigentlich horizontal liegen würde als Boden und das quasi ein X darunter als Sockel. Aber die Leiter ist dann rausgerutscht. Und der gute Claudio musste das dann festhalten. Ich finde die Idee, ich mag es, wenn man mutig ist, wenn man neue Sachen versucht. Und Ich glaube, das hätte richtig cool aussehen können, aber er musste es retten und da Hut ab vor der Kraft, das zu halten. Also mir wären die Arme abgefallen, der hat das ja wirklich gehalten.
Ja, ich frag mich bei solchen Sachen immer nur, ob das wirklich groß vorher geplant gewesen ist oder ob man das nur mal kurz so ausprobiert hat.
Das frage ich mich auch, weil mein Problem war, ich hab nicht verstanden, was er machen wollte. Also ich habe den Spot nicht verstanden.
Der wollte ursprünglich die Leiter anheben, so, und die Leiter ist ja ursprünglich ja senkrecht mit den Schrägen. Ja. So, und so wie er es angehoben hat, wenn die andere Leiter drin geblieben wäre, hätte die Leiter unten ein X gegeben. Also du hättest quasi eine Leiter um 90 Grad gedreht, aber hättest auf einmal oben ein Tableau gehabt.
Genau, ich habe auch gedacht, dass quasi Andrade dann hätte aufstehen können sozusagen und hätte den Chip nehmen können.
Aber du hast doch von Anfang an gesehen, dass das nicht gehalten hat. Also da habe ich mir gedacht, dann machst du doch vielleicht noch mal fest und denk dir nicht, ich mache das jetzt trotzdem.
Ja, das ist der Moment,
Kai. Er hat es halt versucht, aber mal ganz ehrlich, wir stehen nicht im Ring. Also es ist passiert ja bei so vielen Leitermatches, dass halt diese Konstruktion, dass irgendwas nicht hält und verrutscht. Ich will da nicht an deren Stelle sein. Also ich nehme es denen einfach nicht krumm. Ich finde, sie haben es schnell überspielt und dann war es auch schnell vergessen. Aber es wäre, glaube ich, ein sehr cooler Spot optisch gewesen.
Ja, also ich habe da so ein geteiltes Verhältnis zu. Auf der einen Seite das, was du sagst, David, das verständnisvoll, auf der anderen Seite aber auch der Punkt, vielleicht muss man die Jungs da auch ein bisschen vor ihrer eigenen Kreativität schützen und sagen, nee, wir machen was Einfaches, was effektiv funktioniert, was auch cool aussieht.
Ja, aber stell mal vor, wissen wir ja nicht, stell mal vor, die hätten jetzt am Mittag von der Show diesen Spot 10-mal gemacht und 10-mal so, ey, gar kein Problem, es zählt immer. Und jetzt dieses eine Mal, es ist ja eine Leiter, die ja schon benutzt ist. Es kann irgendwas leicht verbunden werden,
dadurch funktioniert was. Wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt, aber ich weiß auch, dass die Casino-Leiter-Matches immer so Dinger dazwischen gehabt haben, wo wir gesagt haben, oh, hätten sie das mal anders gemacht oder sonst irgendwas. Ich habe einfach das Gefühl, dass man da Besseres plant und vielleicht gar nicht so viel probiert. Und wir hatten das diverse Male. Wir haben sehr oft die Leitermatches bei AEW kritisiert, weil da irgendwelche Unsauberkeiten drin gewesen sind. Und das haben wir jetzt hier eben auch gehabt. Und das ist eine coole Idee gewesen, ist zweifellos. Aber eben muss man auch sich überlegen, ob das in der Durchführbarkeit einfach so funktioniert. Aber wir wollen es auch nicht nur auf diesem einen Spot rumreiten.
Warte mal, aber apropos, weil die Folge davon war ja auch mitunter, dass als Dante Martin kam, halt eine Leiter ja quer auf dem Boden lag und du halt gesehen hast, so Claudio muss irgendwie drüber kommen, um an die richtige Position zu kommen und die mussten richtig um diese Leiter herum dann worken.
Ja.
Das haben sie mir irgendwie beeindruckend gut gemacht.
Ja, aber es war trotzdem blöd.
Es sah total blöd aus, wo du einfach nur dachtest, ey, diese Leiter muss da weg, die muss da weg. Und dann, nur das kannst du ja nicht machen, weil du bist ja mitten in diesem Ablauf der Aktion. Scheiße.
Genau. Und Dante Martin hat natürlich jetzt hier auch diese spektakuläre Position eingenommen, kam dann eben als 2, 4, 6 da rein und hat dann diese Spider-Man-Sprünge gehabt, der Springboard von außen nach drinnen auf die Leiter, Claudio, der ihn quasi mit einer Press hier auf die Leiter hochdrückt und dann kam Penta rein, Penta rennt erstmal die Rampe runter und verpasst erstmal Andrade den Canadian Destroyer im Vorbeigehen, wo ich mir gedacht habe, so, ey, F my life, ne, also.
Das ist Penta, ne, also ich war ganz ehrlich. Ja,
aber der Canadian Destroyer war mal ein richtig geiler Finisher und den macht er jetzt als Entrance-Move hier, indem er vorbeirennt.
Egal. Ja, aber das ist Penta. Ja, ist mir also egal. Der macht wirklich in jedem Match mindestens 2 oder 3.
Ja, hatten wir ja hier auch, es gab ja noch
den zweiten hebt er immer die Hand.
Ja, und wir hatten ja auch noch die Canadian Destroyer auf die Leiter draußen und dann auch noch mal einen Splash durch den Tisch. Man hat ja auch diese Fehde zwischen den Lucha Bros und den Ingo Bernables hier fortgesetzt. Ne? Das passt ja auch.
Ich möchte aber trotzdem noch mal Dante Martin loben. Das ist so ein bisschen runtergespielt. Also die 2 Minuten, die der hatte, die waren wirklich verdammt spektakulär.
Der ist auch cool. Ich mag den ja auch. Ja. Ja. Und also von dem hätte ich tatsächlich gerne mehr gesehen hier.
Ja.
Ein bisschen weniger Penta.
Aber das ist
aber der ist doch jung.
Das Problem, was wir jetzt haben, also zumindest was ich bei diesen Casino-Matches habe, das wirkt eigentlich immer so, die Leute sind da, reißen sich den Arsch auf, machen ihren Kram, und am Ende gewinnt der Joker.
Ja, und hier hat man es ja wirklich komplett geopfert, muss man ganz klar so sagen. Ne? Da haben wir dann gedacht, was passiert? Wer kommt rein?
Retribution.
Ja, und es war ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, Musik von den Rolling Stones. Ne? Heißt es nicht Dancing with the Devil, wenn ich mich nicht auch komplett irre? Kann das sein?
Wird passend zu dem, was später noch gesagt wird.
Ich meine, es heißt auch so. Dann kamen die Maskenmänner und man hat dann schon gesehen, okay, hier, da ist einer groß, einer klein. W. Morrissey war auf jeden Fall dabei, aber letztlich derjenige, der dann den Chip hier runtergeholt hat, das war dann Stokely Hathaway. Und Ja, man hat jetzt ganz klar diesen Moment hier geopfert. Stokely konnte das Ding nicht gewinnen, sondern dann kam letztlich der Joker rein, maskiert und hat den Chip übergeben bekommen und das Match war vorbei. Und Kai, das war schon sehr antiklimatisch, oder?
Das Komische war auch, die Crowd hat ja nichts gesagt.
Ja.
Also das war ja super leise, als dieser Song gespielt hat. Was aber, also, was schon irgendwie ein cooler Moment war, aber sich auch komisch anfühlte, weil es ist so, ja, die Halle wirkte so tot und zeitgleich gespannt.
Ja. Übrigens, der Song heißt Sympathy with the Devil, Entschuldigung.
Ah, guck mal. Aber irgendwas mit dem Teufel, ja, ne? Der Teufel ist dabei. Und dann kommt eben der Typ mit der Maske raus, der mich auch wieder super an den Magier mit der Maske von Super RTL erinnert hat, der Zaubertricks erklärt. Und nimmt den Chip, Stokely Hathaway schreit den Ring-Announcer an, sagt hier, Match ist zu Ende, der Joker hat gewonnen. Er teast an, dass er sich die Maske runterzieht, sagt, nee, mach ich nicht. Und das war's.
Ja. David, wie ging's dir hier? Weil ich hab mir gedacht, so, also das Eingreifen dieser Gruppierung, die wir hier gehabt haben, da waren ja die Guns mit dabei, da war Lee Moriarty dabei, da war W. Morrissey dabei. Der wirkt jetzt auf
Ethan Page.
Genau, stimmt, den haben wir auch noch. Aber der Beatdown oder diese Aktionen jetzt, die quasi zum Ende des Matches geführt haben, die waren jetzt nicht so groß. Also für mich war das so, ach ja, okay, jetzt ist es vorbei auf einmal. Wie ging's dir da?
Das Problem ist, jetzt werdet ihr beide mit dem Kopf schütteln. Als wir auf der Couch saßen, wir fanden das richtig, richtig geil. Was ich hasse, ist, wenn ein Joker reinkommt und der dann alle abfertigt. Und die Lösung, die man hier gemacht hat, war aus mehreren Sachen halt für mich geil. Ja, es gab nicht diese großen Spots, so, what the fuck, das ist halt, das sind die Moves dieser Fraktion. Ja, aber die haben halt einfach den Ring geleert und ich gebe zu, als Hathaway dann die Maske runtergezogen hat von sich. Das war für mich als Fan ein sehr befriedigender Moment, weil ich halt seit Wochen, sah halt auch, dass wir seit Wochen rätseln, was baut der da auf? Irgendwas baut er doch auf, aber bislang habe ich noch nicht gesehen, was er damit erreichen will. Und in dem Moment, wo einfach das Gesicht da war, so fing, okay, da wird gerade eine Macht raus. Und jetzt verstehe ich nach den ganzen Wochen, dass das wirklich eine richtige Fraktion ist und nicht so eins, sondern dass da will jemand was Großes, als dann der Joker rauskam mit der Maske, fand ich auch sehr cool, dass es halt nicht direkt verraten wurde. Die Person hat es auch sehr gut geschafft, durch die Bewegung es nicht zu zeigen, wer es ist. Also es waren halt verschiedene Arten von Bewegungsabfolgen, sei es wie er geht, als auch mit der Kopfbewegung, das halt nicht so typisch war, der Moment, wo halt die Maske enthüllt werden sollte und dann doch nicht. Ich glaube, wenn ich in der Halle gewesen wäre, ich hätte auch nicht geschrien oder sonst was, weil den Theme-Song kenne ich nicht, den verbinde ich mit niemandem. Aber ich wäre halt total gespannt gewesen. So war ich halt auch vom Fernseher. Und wir haben danach, sofort als es vorbei war, so von, ey, wer war das? Diese Fraktion, machen die jetzt eine große Macht oder so? Jetzt macht es Sinn, warum der sich halt die Einzelleute sucht und was passiert da? Und wir haben wirklich direkt geredet und gerätselt, wer ist es denn? Und mir hat es einfach gefallen. Ich gebe so, also das Match selber, muss ich vorwegnehmen, fand ich okay, aber es hat halt ein bisschen so typisches AW-Leiter-Match-Problem, aber das Ende fand ich richtig geil. Tut mir leid.
Mir hat halt dieser große Knall gefehlt tatsächlich. Also das war so ein bisschen, ich fand die Idee eigentlich.
Aber das war für mich, als Hathaway die Maske abgezogen hat, das war richtig so, what the fuck, scheiße, ja. Auf einmal macht also alles Bang Sinn.
Ja, den Bang-Moment hatte ich nicht. Ja. Sondern ich habe mir gedacht, ach, okay, cool. Passt irgendwo. Aber mir hat eben dann dieser Impact gefehlt. Klar, jetzt haben sie den Chip, aber mir hat dieser große Knall gefehlt, dass sie hier in den Ring kommen. Und wie du sagst, eine Macht ist auch da, um Macht zu präsentieren. Und Macht repräsentierst du durch Aktionen. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, ist ja auch schön, dass wir da anderer Meinung sind. Ansonsten wäre es auch langweilig. Kai, willst du noch was dazu sagen?
Ja, ich fand es auch eher so vom Gefühl her ein bisschen antiklimatisch, dass dann Hathaway das Ding geholt hat. Ich mochte es aber auch, dass diese ganzen Wochen mit dem Rekrutieren irgendwo hinführen.
Ja.
Die Frage ist jetzt ja natürlich auch, weil, also natürlich war eben der Joker dann MJF, werden wir ja später nochmal ausführlich drüber reden.
Was?
Die Frage ist natürlich nur, ist das jetzt MJFs Truppe? Ne? Also gehört der jetzt zu denen? Oder hat er jetzt die bezahlt? Weil eigentlich möchte ich MJF alleine sehen und nicht mit den Guns und W. Morrissey und sowas. Also, weil ich brauche jetzt nicht dann wieder den Inner Circle und dann The Pinnacle und jetzt irgendwie die neuen Leute. Ich will MJF eigentlich alleine. und nicht in einer Gruppierung. Das ist mein größtes Problem damit.
Kann ich verstehen. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall. Und ist natürlich auch ein Punkt, der dann wahrscheinlich ja Richtung Dynamite interessant wird. Hier an der Stelle können wir jetzt auf jeden Fall mal sagen, um das Match abzuschließen, der Joker holt sich den Pokerchip, bekommt ihn übergeben von Stokely Hathaway, wird nicht demaskiert, sondern es geht dann im weiteren Verlauf einfach weiter. Und wir kommen damit zum Finale des AEW Trios Tournaments um die erste AEW Trios Championship. Und da treffen ja die Dark Order, Alex Reynolds, John Silver und Hangman Adam Page und die Elite aufeinander, Kenny Omega und die Young Bucks, die Dark Order.
Kevin Nashs Lieblingswrestler.
Bitte?
Kevin Nashs Lieblingswrestler.
Ja, vollkommen richtig.
Ich finde diese Texte, kann ich mal euch kurz fragen, bevor wir zum Match kommen. Wie findet ihr eigentlich diese Announcer-Sachen immer vor, bevor Kenny Omega rauskommt? Ich finde das so cool.
Finde ich witzig.
Wir feiern das. Also, stört euch das oder findet ihr das toll?
Finde das prinzipiell witzig. Beim Comeback fand ich es richtig dumm.
Aber zum Beispiel beim Match jetzt mit United Empire fand ich das witzig.
Mit yes. Osprey sieht besser aus.
Ja, genau. Und hier auch auffällig natürlich Dark Order im Hangman-Style zum Ring gekommen. Kenny Omega wieder mit nacktem Oberkörper und Kai, der war ordentlich im Gym. Also die Reha hat angeschlagen, oder?
Ja, also wir haben ja auch so ein bisschen spekuliert. Wie ist es? Wie sieht er aus? Ist er ein bisschen dick geworden? Weil man kennt ja auch das Internet, dann sagen alle wieder so, ach, guck mal, der Hangman, ach, der Omega, der ist aber fett geworden. So, man weiß ja, wie es ist. Aber dann hier, also gut in Shape, der Kollege, muss man sagen. Also der hat die Reha ganz gut verkraftet, hat sie gut mitgenommen, hat ja auch selber gesagt, dass es verdammt anstrengend ist. Also
und er hat Selbstbräuner benutzt ordentlich. Also im Vergleich zu Dynamite war der deutlich brauner. Sah dadurch fitter aus. Also ich glaube, das war sogar Absicht, dass er bei Dynamite so blass war und dann jetzt bumm.
Ja.
Wie man ihn kennt.
Ja. Hat auf jeden Fall auch nochmal so einen kleinen besonderen Touch hier gehabt. Und natürlich stand gerade diese besondere Beziehung von Adam Page und der Elite. Adam Page und den Young Bucks und Kenny Omega da im Mittelpunkt. Und das hat sich ja auch gerade in der ersten Hälfte des Matches hier stark durch den Kampf gezogen.
Ey, Digga, was für ein Feeling. Hattet ihr auch Gänsehautpelle, als Hangman und Omega voneinander standen, einfach die Crowd ausgetickt ist, obwohl nichts passiert ist?
Ich fand den Anfang total gut. Ich mochte dieses Match extrem gerne, weil das nicht nur spektakuläre Action gewesen ist, sondern du diesen ganzen Story-Unterbau der letzten zweieinhalb Jahre gehabt hast im Prinzip, ne? Und das mochte ich extrem gern, weil du so viele Unterfäden gehabt hast und dann auch also Alex Reynolds und John Silver so nach dem Motto, ja, die Young Bucks schütteln die Hände vom Hangman Adam Page, aber die hassen eben Alex Reynolds und John Silver und spucken die einfach an. Das
ja, Nick hat die Hand.
Nick hat die Hand, ja, das stimmt.
Matt ist ja immer der bisschen zickige von den beiden.
Der hat sie auch am Rücken.
Aber was du halt sagst, das haben wir während des Matches auch gesagt, dass irgendwie gefühlt, wenn diese, ich nenne sie ein bisschen so die Ur-AEW, aufeinandertreffen, gerade in dieser Konstellation, da ist so viel für dich als Fan drin, was erzählt wird, diese Kleinigkeiten. Es macht irgendwie alles so spektakulär, es ist, macht so viel Sinn und unterhält aber zeitgleich. Und das ist für mich immer eine sehr beeindruckende Kunst. Und da, ich weiß nicht, wie die es machen, aber ich fand das großartig. Und ich muss auch vorwegnehmen, mein Crowd Reactions ist mein Ding. Als Hangman und Omega voneinander waren, du hast ja gedacht, das ist hier gerade WrestleMania Main Event oder so von der Stimmung. Also die Leute sind ja abgegangen, aber ich mochte das auch bei der Crowd und weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Crowd ging ja bei manchen Matches oder bei manchen Wrestlern besonders ab. Das Muster ist ein bisschen, was uns halt erst im Nachhinein auffiel, dass es eigentlich bei den Anführungszeichen Eigengewächsen der Fall war. Dass halt noch so viele, so ehemalige Stars holst halt rüber, aber diese Verbundenheit zu diesen Eigengewächsen, wo du halt auch längere Storys erlebt hast oder den Werdegang miterlebt hast, die ist anscheinend sehr, sehr hoch.
Zumindest bei der smarten Crowd, die wir dabei All Out gehabt haben, bin ich komplett bei dir, ja. Das habe ich auch so gesehen. Und ich fand es am Anfang richtig schön. Also auch, wie gesagt, diese ganze Geschichte, die hier erzählt worden ist, wo zum Beispiel dann attackieren Silver und Reynolds, attackieren den Rücken von Matt Jackson, der offensichtlich abgetaped ist. Dann geht Hangman dazwischen und sagt, hey, mach das nicht, ne? Also das passt da ein bisschen auf. Genauso dann auch auf der anderen Seite wurde das dann quasi auch thematisiert. Und gegen Ende, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da hat man ja quasi hier die Muster mehr oder weniger gespiegelt. Da hat man quasi eine Offense-Phase der Elite gehabt, die Dark Order kommt zurück und man hat das Gefühl gehabt, dass sich die Aktionen ihr Muster quasi gleichen, nur andersrum mit anderen Aktionen. Das fand ich richtig geil, weil man damit auch die Dark Order, und da müssen wir jetzt auch gar nicht hinter Berg halten, eigentlich geht die Dark Order ja hier als klare Außenseiter rein, aber man hat die Dark Order auf einem Level mit den Young Bucks vor allem präsentiert. Und das fand ich echt gut. Und dann gerade gegen Ende, wo es dann nochmal losging, auch dass zum Beispiel John Silver den One-Winged Angel rausgekontert hat, das fand ich richtig cool. Und es ist dann natürlich auch auf einer bitteren Note geendet, Kai, nämlich dass ja Hangman, der hier als Ersatzmann ja quasi reingekommen ist, als Ersatz für den Ersatz, dann dafür gesorgt hat, dass die Dark Order das größte Match ihrer Karriere, die Familien waren da und Hangman Adam Page ist letztlich dafür in Schuld, dass die das Ding hier verlieren, weil die Buckshot Lariat geht daneben und trifft John Silver und die Elite macht dann den Sack zu.
Ja, wenn du schon das ganze Match durcherzählt hast und ich keine Möglichkeit hatte, irgendwo einzuhaken, springe ich ganz zum Anfang.
Entschuldigung.
Da merkt man wieder, dass der Ulf sich Notizen gemacht hat und alles erzählen muss.
6 Seiten.
Ja, deswegen springe ich ganz dreist zum Anfang, um irgendwas sagen zu dürfen. Ich mochte erstmal, dass Hangman so ein bisschen auch als Stimme der Vernunft dargestellt wurde, gerade mit diesen ganzen Eingriffen. Und dann auch Alex Reynolds meinte, wo es hieß, ja, greift den Rücken nicht an, wo er wirklich sagt, ey, wir versuchen hier gerade zu gewinnen. So, das gehört eben zum Match dazu. Das mochte ich und was ich ganz schön fand, war natürlich, man hat ja gemerkt, die Leute haben Bock auf die Elite, auf das Aufeinandertreffen der Elite, wie auch schon David meinte, dann mit Hangman gegen Omega. Aber was mich super gefreut hat, weil ich finde, das sind geile Typen und auch gerade, wenn man irgendwie BTE guckt und die ganzen Sachen, ich liebe hier auch Reynolds und Silver, ne? Und dass die hier ihren Showcase bekommen haben und man dann, also klar, diese Johnny Hungy Chants, die kennen wir ja auch, aber dass dann auch irgendwann die Crowd auch für Alex Reynolds gechantet hat, das sind Sachen, die freuen mich mega, weil ich finde, die haben das verdient, die arbeiten geil zusammen. Ich finde, die haben auch schöne Tag-Team-Aktionen, also jetzt diese Pendulum-Bomb, die nehme ich jetzt mal raus, die finde ich sehr doof, aber diese Kick-German-Suplex in den Pin-Rein-Spring-Kombination zum Beispiel, das mochte ich super gerne. Und auch das, was du meintest mit dem One-Winged Angel. Also am Ende waren ja wirklich zwei Nearfalls, diese beiden Einroller von Silver, wo ich dachte,
ey, die waren krank, ne?
Jetzt holen sie es wirklich. Und dann haben sie es aber nicht geholt. Dann war ich so, ah, Mann, ist aber schon doof auch, dass sie es nicht holen. Also,
ja, aber allein, dass sie das geschafft haben. Ich meine, Ulf hat es ja richtig gesagt, das waren ja die Außenseiter. Und trotzdem haben die es hingekriegt, dass du, ich meine, ich war fest davon überzeugt, alles klar, Elite macht es, aber
absolut.
Dann kam doch dieser Moment, den wir ja so lieben.
Ja, dieses was, jetzt doch, was
ja, wir verwenden. Jetzt doch, ja. Und ich habe wirklich, es gab in dem Match dreimal, wo ich zu Sarah sagte, das war's. Weil ich halt als arroganter Smart Mark dachte, ich erkenne die Muster. Und dann wirklich dieses, das war's, und dann doch nicht. Und dann beim nächsten so, okay, alles klar, das war's, weil jetzt ist keiner mehr im Ring, doch nicht. Ey, fantastisch. Ja. Ich mochte auch total diese Dualität, die Ulf gesagt hat, die zuckst du ja auch komplett durch, ne?
Ja.
Also auch, dass halt es war ja nicht nur so, dass die Dark Order und Hangman, dass sie einander getroffen haben, sondern ja auch bei den Young Bucks und Kenny Omega ja auch.
Ja.
Also eigentlich alles, was in diesem Match passiert ist, ist das auf beiden Seiten passiert. Und beide waren absolut gleichwertig. Und das war ganz, ganz großes Kino. Und es war ein irrer Fluss drin im Übrigen. Und zwar nicht nur, wenn hier die beiden ganz, ganz großen Einzelwrestler da sind, sondern halt, wenn alle da drin waren.
Ja, das war super. Vielleicht war ja auch das Match ein Grund, warum CM Punk so sauer war, weil er gemerkt hat, Mist, Nick Jackson kann die Buckshot Lariat ohne auf dem Arsch zu landen. Ich versuche zweimal und schaffe es nicht. Weil das mochte ich auch ganz gerne.
Ja, das stimmt.
Dass dann eben hier Nick die Buckshot Lariat gegen John Silver gezeigt hat.
Ja.
Oder was gegen, generell, dass er gezeigt hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen genau.
Aber ein tolles, tolles Match, was wir hier gehabt haben. Also mich hat das hier wirklich weggeblasen. Am Anfang habe ich gedacht so, ah ja, okay, ne, so Six-Man, das wird wieder so ein übliches Ding. Aber man hat hier so eine tolle Geschichte erzählt und man hat alle gut aussehen lassen im Match. Man hat vor allem auch noch quasi einen Cliffhanger erzählt mit einem Hangman Adam Page, der das tut, was er am besten kann. Er ist nämlich traurig.
Scheitern.
Genau, scheitern.
Ey, genau das. Wie großartig, wieder so, Adam Page ist für mich seit Wochen irgendwie unter ferner liefen, ist irgendwie weg. Und dann hast du ein Match und der erzählt so viel Story, dass ich den wieder liebe.
Ja. Echt ein tolles Match. Also da war ich auch echt sehr, sehr zufrieden mit. Und es ist, glaube ich, auch besser rausgekommen, als ich mir das tatsächlich gedacht hätte. Weil man hat es jetzt tatsächlich geschafft, Emotionen zu erzeugen, Spannung zu erzeugen und eine tolle Geschichte zu erzählen. Bin ich dafür. Und dann darf das auch so ein spektakuläres Monsch-Ding sein, wie wir es jetzt hier dann teilweise gehabt haben. Fand ich cool. Also richtig gut. Wir bekommen danach noch mal, also uns hier noch mal formell zu sagen, die Elite sind die ersten AEW Trios Champions und vor allem auch der gute Kenny Omega ist damit, was ist er für ein Champion?
Grand Slam.
Grand Slam. Champion. Ich habe gerade Grand Prix im Kopf gehabt, ey. Ich hab zuletzt.
Der Weltmeister.
Genau, der hat jetzt hier alles geholt quasi. Mann, oh Mann. Also, es ist ein langer Wrestling-Tag, ein langes Wrestling-Wochenende gewesen. Man verzeih mir die Wortfindungsstörung. Machen wir weiter. Bisschen Backstage-Gedöns, nochmal Jade Cargill, Athena, Baddies und so. Weil als nächstes Match gibt's dann auch das Match um die TBS Championship zwischen Athena und Jade Cargill. Athena mit neuen Flügeln hier unterwegs gewesen. David, war das eine Anspielung auf Horizon? Die sahen so ein bisschen für mich aus.
Ein bisschen, ja. Ich hätte mir nur gewünscht, dass diese LEDs über die komplette Länge gingen. Ich fand die Entrances cool. Ich finde immer generell schön, wenn mal Großveranstaltungen Special Entrances sind. Sah gut aus und Jade Cargill kam mal als She-Hulk raus.
Ja, nein, die ist grün, weil da steht für Money, Kollege.
Ach so.
Okay. Kai, wir haben im Vorfeld gesagt, wir sind hier auf das Match nicht so gehypt. Ich habe mir anfangs gedacht, ach guck mal, das geht ja relativ fix los. Und da gab es ja diese Kip-Up-Meteora, es gab sofort das O-Face. Also man ging hier richtig schnell rein. Und dann haben sie mich ein bisschen verloren. Dann gab es ja so viel Eingriff von den Baddies. Und dann war es auch hier und da sehr, sehr unsauber. Und es gab Timing-Probleme. Und dann am Ende war es dann, wenig überraschend, der Sieg für Jade Cargill. Hatte ich das Match ein bisschen, ich sag mal, nicht verwöhnt, aber hat sich ein bisschen abgeholt wenigstens?
Es war genau das, was wir in der Preview erwähnt haben, oder? Also es war genau so, wie wir es gesagt haben. Das einzige Überraschende war der Entrance von Jade Cargill mit dem She-Hulk-Gimmick. Das mochte ich, das war ganz witzig. Aber sonst war es auch genau das. Athena kriegt ihre Offense rein, wird auch ein bisschen stark dargestellt. Dann kommen irgendwann die Baddies, genau wie wir es gesagt haben. Jade Cargill nutzt das aus. Jaded gewinnt. 4 Minuten. Also für 4 Minuten war es dann doch auch unrund. Also das Komische war, ich fand so in den ersten Monaten, wo ich AEW geschaut habe, hat man gemerkt, dass ich, das hat auch David ganz häufig gesagt und da habe ich auch komplett zugestimmt, dass sich Jade Cargill von Match zu Match zu Match verbessert. Und ich finde, jetzt in den letzten Monaten passiert da gar nichts mehr. Ich finde, das bleibt dauerhaft auf einem Level und ist super am Stagnieren.
Was sagt dir David denn dazu?
Ich freue mich schon, dass ich gerade mir Bilder vorstelle, wie Kai die Hände über den Kopf zusammenschlägt und mir den Kopf schüttelt. Wir fanden das echt gut.
Ja, keine Ahnung was.
Ja, deutlich besser als zu erwarten war. Es ist Essina, was mir hier halt gefiel, war halt wirklich dann direkt dieses bissige Feuer, auch diese Einstimmung auf das Match war sehr gut. Ich hatte absolut keine Erwartung und ich wurde halt positiv vielleicht deshalb überrascht, weil mir hat Essina sehr gut gefallen. Ich finde, Essina hat Jade sehr gut aussehen lassen. Jade hatte überraschend viele, das wäre das Gegenteil von Kai, flüssigere Aktionen als sonst. Also sie hat immer noch dieses teils unsaubere drin, das ist normal, aber ich fand, dass sie und Essina hatten irgendwie eine Chemie, wo ich sage, da geht mehr und da passt es irgendwie. Und ich hatte wirklich Spaß. Wir waren sehr positiv überrascht. Wir waren auch drin im Match, die Crowd auch. Da war ich komplett bei denen, weil wir haben nur gedacht, ui, das ist ja richtig Competition. Den Eingriff hätte ich halt gar nicht gebraucht. Es war leider klar, aber gut fand ich dahingehend trotzdem, dass es halt schnell abgefertigt wurde. Ich hatte richtig Spaß beim Match. Ich weiß, da sind Unsauberkeiten drin und so weiter, aber ich fand, es ist auf jeden Fall, für mich war es eines der besten Kargel-Matches. Aber mein Kritikpunkt ist die Zeit. Weil, wo ich sonst eigentlich froh bin, wenn die Dinger schnell vorbei sind, habe ich gedacht, ich hätte gerne noch so 5 Minuten mehr gesehen. Weil irgendwie passt die Konstellation, die gefällt mir einfach sehr gut. Und ja, tut mir leid, ich habe es halt anders empfunden, beziehungsweise wir.
Hat nichts mit tut dir leid zu tun, sondern es ist ja auch okay, wenn man Matches anders sehen kann. Und wir haben mir auch sicher, dass natürlich auch so Hörer und Hörerinnen da draußen wahrscheinlich auch hier und da Dinge anders sehen wie wir. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich fand das Match war so. Nein. Also, ich habe gedacht, es würde schlimmer werden. Ich fand das Match okay. Ich finde, man hat hier und da die Konter und die Übergänge, da fehlte einfach ein bisschen was. Da fehlte ein bisschen Timing, da fehlte ein bisschen Sauberkeit, da fehlte ein bisschen Crispness. Gerade bei der Jade Cargill, auch bei einigen Aktionen, hat man das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen gestoppt hat. Da fehlte einfach noch so ein bisschen der Feinschliff.
Aber hast du denn auch das Gefühl, dass irgendwie bei dieser Konstellation, dass Essina mehr rausholen kann aus Jade als die anderen Gegnerinnen bisher?
Ich glaube, das liegt daran, dass du hier ein sehr gutes Verhältnis zwischen Big Woman, Small Woman hast, so in dem Sinne. Dass Athena aufgrund ihrer Athletik, das habe ich auch in der Preview gesagt, die hat Jade hier richtig gut aussehen lassen. Die hat ja auch da ordentlich Zunder gegeben, also sowohl bei den Aktionen gegen Jade als auch gegen die Baddies. Also wie sie da, ich glaube, es war Bakira, wo sie die da in die Barrikade Double Dropkicked hat, da habe ich mir auch gedacht, oh, das merkst du aber ganz gut am nächsten Tag, ne? Also man hat gemerkt, die wollte hier für die kurze Zeit, die sie gehabt haben, wollte die hier möglichst einen Impact haben. Und entsprechend hat sie das gut gemacht. Ich glaube, dass die beiden mehr könnten. Ich habe ein bisschen Angst davor, ob Jade Cargill in der Lage ist, ihre Dominanz über ein längeres Match zu strecken, wenn du weißt, was ich meine. Weil sie muss dann natürlich als große Frau quasi das Ruder übernehmen. Und ob das so funktioniert, das weiß ich nicht. So. Das war so mein Fazit. Auf jeden Fall wenig überraschend. Wir kriegen eine Titelverteidigung hier. Jade Cargill gewinnt das ganze Ding mit dem Jaded. Danach geht es nochmal Backstage, beziehungsweise auf den Parkplatz. Da sehen wir, wie CM Punk und Ace Steel ankommen. Es wird nochmal gefragt, CM Punk, bist du 100%? CM Punk sagt, ne, ich bin nie 100%. Aber John Moxley trifft heute auch nicht auf mich, sondern er trifft auf alle Menschen von Chicago. Also,
hattest du da eigentlich auch so ein leichtes Aufstoßen bei der Aussage?
Ja, das habe ich aber schon beim letzten Mal gehabt, als er die Promo gehalten hat. Da haben Kai und ich auch drüber geredet. Also, Kai, man hat hier schon sehr mit dem Lokal-Matadoren gespielt, oder?
Ja, natürlich. Also, das war ja auch schon in der letzten Promo, ne? Also, dieses hier, ich pump das Blut und wir Chicago und ja, also, das war ja sehr, sehr doll damit gespielt. Und ich fand trotzdem, obwohl man das so ausschlachten wollte, es war nicht diese hostile Chicago Crowd, wo du sagst, du kommst jetzt hier in Enemy Territory. Also, es gerade im weiteren Verlauf des Matches kommen wir später zu, aber wurde es immer mehr 50-50, obwohl man hier sehr mit der Brechstange dieses Wir sind Chicago versucht hat zu etablieren.
Absolut. Das kann auch schnell nach hinten losgehen. Also, du kannst selbst als Homecrowd sehr schnell denken, von so, hör mal, noch mehr Einschleim brauchst du dich nicht, es reicht.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und da kommen wir aber später zu. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Six-Man-Tag zwischen FTR und Wardlow auf der einen Seite und Jay Lethal und den Motor City Machine Guns auf der anderen Seite. Bei Lethal und den Guns waren natürlich auch Sanjay Dutt dabei und Satnam Singh natürlich auch, damit unser Trio, unser geliebtes Trio hier auch wirklich komplett ist. Und bei FTR, da war dann noch Finlay dabei, die 8-jährige Tochter von Dex, die ja auch diverse Male eine Rolle in den Promos gespielt hat. Und der gute Sanjay hat dann auch passendes T-Shirt dazu getragen. Es war ja ein großer Verkaufshit, dieses Fight Like an 8-Year-Old
Kid. Finde ich immer noch Kid, Girl. Ich bin kein riesen Kinderfan, gebe ich offen zu, aber das fand ich großartig. Ich finde auch großartig die Message, oder dass du halt ein Kind in der Crowd siehst, was halt so ein T-Shirt trägt und dass sie rauskam. Ich finde sowas gerne mal kitschig und unnötig, aber ich fand das absolut cool.
Ey, mich hatten die ja eh schon mit dieser Promo damals, ne? Da,
ja, das war heftig.
Da habe ich ja eh fast geheult, ne? Also das ist ja, ich bin ja eh nah am Wasser gebaut, seitdem ich Vater bin. Aber da hatten sie mich komplett. Jetzt hier, das war schön, das hat auch gepasst. Das Match an sich war eigentlich auch solide, hätte aber für meinen Geschmack ein bisschen kürzer sein dürfen. Da übergebe ich jetzt einfach mal an den Kai, der hat sich gerade eben beschwert, dass er hier nichts sagen darf, jetzt aber zuerst was sagen. Wir waren beide im Vorfeld nicht so besonders gehypt auf dieses Match. Haben die Teams, weil wir haben ja talentierte Leute hier, haben die es geschafft, die hier eine ansprechende Geschichte zu verkaufen?
Ich fand, die Geschichte war ganz, ganz klassisch. Heels gegen Faces, also die Motors, die Machine Guns und Jay Lethal immer mal wieder am Betrügen, mit Eingriffen von außen, auch einem Schlag von Satnam Singh. Da gab es mal längere Isolationsphasen, dann verschiedene Hot-Tags, gerade auch durch Wardlow. Also ich fand, das war ein ganz klassisches Standard, die Guten gegen die Bösen Tag-Match. Das hätte auf gar keinen Fall 16 Minuten gebraucht, finde ich. Ja, da hattest du schöne Tag-Team-Aktionen drin, aber das war super Standard. Also mein Highlight war wirklich das mit der Tochter. Das fand ich schön. Das war, habe ich natürlich auch aufgeschrieben, fürs Herz. Genau, das war es dann nämlich auch, als er dann noch später den Pin machen durfte gegen Sanjay Dutt. Aber das Match hätte ich nie im Leben so auf der Card gebraucht und auch nicht für 16 Minuten.
David, man hat ja hier zwei größere Isolationsphasen gehabt. Dex ist erstmal eine längere Zeit isoliert worden. Da gab es auch die große Offense der Guns, die wir hier gehabt haben, mit schnellen Wechseln und so weiter und so fort. Aber auch die Guns haben diverse Male quasi hier daneben geschossen, nämlich gegeneinander. Cash Wheeler kam dann im weiteren Verlauf rein. Da wurde dann auch das Knie bearbeitet und Knie an den Ringpfosten und so. Und da hat man wirklich dann auch mal probiert, hier Spannung reinzubringen. Sogar Wardlow war ja am Ende angreifbar und ist hier dann auch mit dem Eingreifen von Satnam Singh ja durchaus in Bedrängnis geraten. Erst gegen Ende dann hat man dann mit Wardlow natürlich den Twist gekriegt, ne? Lethal wurde trotzdem stark dargestellt, zum Beispiel mit der Lethal Injection gegen FTR, nur so als ein Beispiel, aber Wardlow dann am Ende macht Lethal einfach platt mit, ich glaube, es waren 4 Powerbombs dann in Folge. Wie war es für dich?
Nicht gut. Also ich hätte das Match erstens nicht auf der Card gebraucht, das war für mich so ein Standard-Dynamite-Match, was du raushauen kannst. Ich finde auch, dass Wardlow FTR, da ist halt gar keine Chemie. Also das ist für mich jetzt kein Team, wo ich sage, ja, das ist organisch, das passt zusammen, sondern einfach so, man hat die zusammengesteckt und eigentlich haben die beiden, also beziehungsweise FDA und Wardlow haben halt gar nichts miteinander am Hut. Ich hatte Riesenprobleme, hier reinzukommen. Ich bin auch gar nicht reingekommen. Bin ich ehrlich. Ich mag die Motor City Machine ganz. Anscheinend kennt die Halle die nicht mehr. Ich habe die bei TNA total geliebt. War großartig. Aber du hast gemerkt, dass die USA halt versucht haben, irgendwie die Crowd anzufixen. Aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Außer, dass man halt ein bisschen gegen Jay Lethal schänden kann. Aber ansonsten war da halt nichts. Und ich finde auch ein Wardlow zum Beispiel, der ist ein Einzelgänger. Packt den nicht ein Six-Man-Tag-Team-Match, da passt der halt gar nicht rein. Den musst du als Zerstörungsmaschine reinmachen. Der muss einen anderen Theme-Song unbedingt kriegen muss. Ich finde den so schrecklich.
Ich verstehe nicht, der alte war viel besser.
Der alte war viel, viel besser.
Also, und jetzt der war auch nicht besonders, aber der lebt halt von diesem This is War, ne?
Genau, der hatte zumindest einen Rhythmus. Und jetzt hast du einfach dieses komische Gedudel und du hast gar keinen Impact, wenn er rauskommt. Und ja, er braucht für mich unbedingt einen neuen Theme-Song. Das geht so gar nicht. Und das Match, das brauchte es auch nicht. Und ich bin da bei Kai. Das Positivste am Match war halt wirklich, dass dann anschließend nochmal Kitty rauskommt. Ein Moment fürs Herz und das war positiv, aber 16 Minuten musste ich das nicht gucken, weil es war auch für mich gar keine Spannung da. Die kam halt auch nicht auf, weil erstens ist es mir relativ egal. Und zweitens, als wenn die Wardlow verlieren lassen. Also, nee, es war das Ding, Schulnote quasi, würde ich halt eine 4 geben, wo ich sage, ja, es ist halt alles ausreichend, aber es hat halt nicht geklickt in keinster Weise bei mir. Und auch die Isolationsphasen war einfach zu lang für mich.
Ja, Match war auch eindeutig zu lang. Ihr übergeht hier, trotz des Finlay-Hypes hier, übergeht ihr komplett ein Comeback, was wir hier gesehen haben. Weil nach dem Matchende, auch das habe ich ja nicht so wirklich verstanden, ne? Weil dann rotten sich quasi nochmal hier die Heels zusammen und wollen dann nochmal Wardlow und FTR angreifen. Und dann brauchen die unbedingt Verstärkung, nachdem sie vorher schon gewonnen haben. Und dann kommt Samoa Joe raus und fertigt dann unter anderem Satnam Singh mit dem Beltshot ab. Und dann wirft er eben Sanjay Dutt noch in den Ring.
Ey, ich mag aber echt dieses Ring of Honor in AEW-Produkten. Ich mag das nicht, ne? Also ich liebe Joe, aber ich will halt nicht unbedingt immer die ganze Zeit, ey, hier ist der Ring of Honor Champion. Ja, der kommt auch noch mit raus, weil wir müssen ja Ring of Honor präsentieren.
Also ich sag's ehrlich, ich hätte Bock bei Ring of Honor FTR gegen die Guns zu sehen, also in einem ganz regulären Tag-Team-Match mal eine
große Kiste. Ja, aber bei Ring of Honor, nicht bei AEW.
Ja, außer du baust halt die Guns ein bisschen auf bei AEW und wirfst sie nicht einfach so da rein und lässt die vielleicht eine Promo halten. Das war eben nicht genug. Und du hast eben hier auch gemerkt, dass den Leuten in der Halle, denen war das Match egal. Und wir gehen mal zurück. Wie heiß war Wardlow? Und jetzt hier, ich habe auch das Ende nicht verstanden, dass dann Samoa Joe zurückkommen muss. Warum? Also letztlich, ist auch egal.
Ja, damit er da ist.
Das ja,
ist aber bei manchen Matches hier auf der Card, wo man einfach so sagt, ja, die Wrestler müssen einmal kurz gezeigt werden, die müssen da sein. Und hier war es auch, ey, wir haben doch Joe, lass ihn mal kurz rauskommen. Der macht zwar nichts, aber lass mal rauskommen. Jo, danke.
Ich finde, man hat hier mit FTR, hast es das theoretisch heißeste Tag-Team momentan auf dem US-Indie-Markt. Du hast mit Wardlow ein riesengroßes Talent, was schon so dermaßen abgekühlt ist, dass er fast hier ins nächste Gefrierhaus könnte. Oder hier bei mir in meinem Office irgendwie als Klimaanlage dienen könnte. Und dann lässt du die auch noch dann so ja, nee, wir sind halt nicht stark genug gegen hier die, ich sag's jetzt mal ganz böse, gegen die Jobberbande, die jetzt da neu dabei gekommen ist. Ich mag die ganz, ne? Aber das hat für mich überhaupt nicht gepasst vom Stärkeverhältnis. Man hat es nicht geschafft, mir das zu präsentieren. Dass Joe wieder da ist, schön. Der Finlay-Moment am Ende, schön. Na, war was fürs Herz, aber ansonsten, nee, hat halt gar nicht geklickt hier an der Stelle. Auch wenn es handwerklich ein solides Match gewesen ist, ne? Aber Emotionen.
Ja, aber mach es in die Weekly und dann meckert keiner.
Eben, ganz genau, ganz genau das. Und dafür 16 Minuten, das hätte man auch über 10 Minuten erzählen können. Dann kommen wir jetzt hier an der Stelle zum nächsten Match. Es ist sowas wie ein Revanche-Match. Die ehemaligen Mitglieder von Team Test treffen aufeinander. Powerhouse Hobbs und Ricky Starks. Und was haben wir da rund überlegt? Wie könnte dieses Match ausgehen? Wie könnte es laufen? Wie präsentiert sich Ricky Starks als Babyface Kai? Und dann haben wir hier so ein Ding, was schneller vorbei ist, als man gucken kann. Kurze Offense von Ricky Starks. Vorher wurde er deutlich overpowered von Powerhouse Hobbs, der auf den Nacken geht. Ja, und dann gibt es irgendwann einfach den großen Spinebuster als Konter. Und dann ist das Ding hier vorbei. Nach noch nicht mal knapp 5 Minuten. Was war da? Los. Ja,
komisch. Also Ricky Starks hat sich auf jeden Fall faciger präsentiert. Also jetzt unabhängig von seinen langen Buchsen, die er jetzt getragen hat. Aber so generell die Aktionen, fand ich, waren definitiv faceartiger, ein bisschen spektakulärer als sonst, weniger arrogant. Ich mochte es auch, dass er dann direkt hier in den Ring gekommen ist, um auf Powerhouse Hobbs einzukloppen. Hätte sich Riddle mal ein Beispiel dran nehmen sollen. Weil Clash at the Castle nicht so witzig rauskommt. Das hat Ricky Starks hier nicht gemacht. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich habe mir hier gesagt, Ricky Starks all the way, der gewinnt, kein Problem. Hattest du nicht sogar gesagt, Power aus Hobbs gewinnt?
Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viel gepodcastet zuletzt, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Du bist ja auch immer so, ja, die Bösen müssen gewinnen.
Es müssen immer die Bösen gewinnen.
Ich war hier dann schon auch verwundert, weil es wird auf jeden Fall noch ein Match geben, ne? Und dann wahrscheinlich wird es danach noch ein Rubber-Match geben, weil es dann 1-1 steht. Ich war schon sehr überrascht, dass Powers Hobbs hier den Sieg holt, wenn ich ehrlich bin. Und das auch so dominant. Also, weil nach 5 Minuten hier Spinebuster 1, 2, 3. Und ich weiß noch, als der Pin durchging, saß ich vor dem Pferd und hab mir gedacht so, Moment mal, das war's jetzt? Starks hat einfach so verloren. Fand ich komisch. Und ich glaube, David ging es ähnlich.
Das wird jetzt ein schöner Monolog.
Ach Gott.
Also, lehnt euch zurück, macht jetzt euch gemütlich, hört euch Kammerzeug.
Soll ich eine Sanduhr irgendwie aufstellen und dann sagen, wenn 5 Minuten vorbei sind?
Ja, aber die schaffe ich locker.
Okay.
Und go. Ich sag's vorab, das war das Match auf der Karte, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Dann hast du vorher das Video-Package, wo du einfach nur denkst so, oh mein Gott, ich liebe Longtime-Storytelling und da ist so viel drin. Ja, Powerhouse Hobbs hat eine Motivation, die du sogar verstehen kannst. Ey, zweimal hätten wir Tag-Team-Champs werden können, aber Ricky Starks hat immer dafür gesorgt, dass wir halt aus seiner Sicht verlieren. Jo, und Ricky Starks, guck mal, ich habe dich sogar gerettet vor den einem Spot und mich geopfert. Character-Building ohne Ende, wie du es eigentlich nicht besser machen kannst, weil ich bin dann zufrieden, ich bin als Fan involviert, ich bin emotional drin. Das sind zwei Wrestler, die halt vor 2 Jahren haben die mich nicht wirklich gejuckt. War irgendwie so, ja, die haben was, aber nicht wirklich gejuckt. Und du kriegst als Fan mit, wie die zu Stars werden. Dann kommt der Split und in dem Moment werden beide zu Einzelstars. Und du erlebst das, diesen Moment, du bist dabei, du hast diese Story, du hast 20 Monate lang waren die ein Team, stand zumindest eingeblendet. What the fuck, ist das großartig? Hab ich Bock? Dann kommt Ricky Starks raus mit einem Outfit, wo ich denke so, mein Gedanke war erstens, sieht echt gut aus. Auch mit den Handschuhen und der Jacke, wo Starks so drauf war.
Biker Starks.
Zweitens so, ja, er wird erwachsen. Weil das Outfit war halt direkt so, das ist jetzt so ein neuer Moment in deiner Karriere. Hobbs Entrance mag ich eh. Und ich hab, als die dann im Ring stand, also Ricky Starks reinkam und dann es direkt losging, und du gemerkt hast, hör mal, das sind eigentlich, theoretisch war das über zig Monate unsere Jobber. Und die Crowd ging ja ab. Die hatten richtig Bock. Du merkst, ey, es war nicht mal so alle für Stark, sondern auch für Hobbs. Und mich hat das so gefreut. Bei mir ging, meine Hose ist fast geplatzt vor Freude. Das war so ein schöner Moment, dass du halt einfach siehst, junge Wrestler streben auf, machen diesen Step und die Crowd honoriert es und ist nicht mal nur dabei, weil gut gegen böse, sondern ey, wir finden euch beide cool. Das war ja fast 50-50 die Chance. Und dann beendest du das Ding einfach mittendrin, als es noch gar nicht richtig angefangen hat. Und ich verstehe es nicht, weil wenn ein Match auf dieser Card es wirklich verdient hätte, Zeit zu kriegen, um halt diese beiden Wrestler auf eine Ebene nach oben zu hauen, dann bei dieser Crowd, die so Bock auf dieses Match hatte, also man hat es ja gemerkt von Sekunde 1, die hatten so richtig Lust drauf. Und dann nimmst du das denen und nimmst das auch noch den Wrestlern, diese Möglichkeit, die du hast, diese eine einzige, weil dieses Aufeinandertreffen ist dieses, was du beim Pay-Per-View haben willst, ist ja eigentlich lange Story, dann diese große Konfrontation beim Pay-Per-View. Hast du hier und du nutzt es nicht. Und du schadest dadurch beiden. Weil was hat Hobbs von einem Sieg, der eigentlich so schnell vorbei war, dass man noch nicht mal weiß, was ist jetzt dein richtiger finnischer Move? War es das? Okay, alles klar, danke. Starks geht nicht gestärkt raus, weil ey, du konntest doch nicht mal 5 Minuten gegen Hobbs aushalten. Was willst du überhaupt? Das Ding hat man einfach komplett verbuckt, aber vorher alles richtig gemacht. Und das ist deshalb mega traurig. Das war mein Lowlight. Und ich habe die Hose dann wieder zugemacht und das war's dann.
Tja. Da wurde der Ricky Hobbs genommen, was?
3 Minuten übrigens, was die David jetzt geredet hat. Waren 3 Minuten. Ja. Also, es war nicht länger als das Match.
Oh. Du hast jetzt meinen Hobbs-Witz kaputt gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen.
Ja, den habe ich schon mal gemacht. Klau mir nicht meinen Gags.
Echt, hast du?
Den habe ich damals im Leather-Match gemacht.
Ah, fuck. Das war ja richtig Starks.
Ja. Ja. Genau. Da habe ich irgendwie gesagt, da hat irgendwie Powerhouse Keith Lee Hobbs genommen. Irgendwie sowas habe ich da gemacht.
Aber, habt ihr damit gerechnet, dass die Crowd so abgeht auf dieses Match? Das war doch großartig.
Ich war hier auch sehr, sehr enttäuscht, weil auch ich habe ja gesagt, Ricky Starks, einer der neuen großen Stars, hier hat man eine Chance, beide aufzubauen, beide zu präsentieren, hat man nicht getan. Ich bin vor allem an dem Punkt, du hast nur eine Chance fürs erste Match der beiden. Und zugleich war das jetzt nicht so hasserfüllt und nicht so gnadenlos, dass man jetzt sagen muss, ja, da bin ich jetzt wieder dabei, sondern es ist eher so, habe ich mir mehr von versprochen. Also, da hat ein bisschen was gefehlt, auch dass man da einen Anschluss dran finden kann. Klar wird jetzt Ricky Starks am Boden zerstört sein und wird nochmal ein Match fordern, vielleicht auch irgendwie diese Comeback-Story erstmal beginnen, bevor er dann sich wieder mit Powerhouse Hobbs anlegt. Und vielleicht sagt er auch, ja, es war vielleicht ein bisschen viel und bla bla. Aber nee, bin ich komplett bei dir. Ich habe mir auch hier deutlich mehr von versprochen und sehe hier aktuell nicht den Grund, weshalb man das so gemacht hat. So, um das abzuschließen. Kai, möchtest du noch was sagen?
Man braucht ja 16 Minuten für FDA und Wardlow.
Ja.
Ich glaube, David hat das alles emotional zusammengefasst. Ich war da ja sowieso nicht so drin wie David.
Okay. Dann kommen wir zum nächsten Match. Wir sehen noch ein kurzes Interviewsegment, Acclaimed, Swerve in Your Glory, was auch im Vorfeld aufgenommen worden ist. In Our Glory natürlich. Ich will immer in Your Glory sagen, ich weiß gar nicht genau wieso. Egal. Der nächste Kampf ist das Match um die AEW Tag Team Championships. Und auf der einen Seite haben wir die amtierenden Champions, Swerve Strickland und Keith Lee. Swerve in Our Glory und natürlich die Treffen auf The Acclaimed, begleitet von Daddy Ass Billy Gunn. Und,
oh ja.
Und da muss man mal sagen, sorry, David, du darfst dann gleich wieder. Aber Kai,
nee, ich fange an.
Ja, deswegen sage ich, du darfst
nix
gleich
da,
wieder.
Nix da.
Nee. Da hast du leider das Pech gehabt, dass du bei der Preview nicht dabei warst. Weil Acclaimed gegen Swerve in Our Glory war das Match, über was wir in der Preview am wenigsten gesprochen haben. Weil wir beide gesagt haben, ja, hier, das wird eine souveräne Titelverteidigung, Story ist
es. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gesagt, Acclaimed gewinnt. Ich habe sogar
getippt. Da merkt man wieder, dass Kai keine Ahnung von Wrestling
hat. Nee, stimmt. Ja. Nee, ich habe gesagt, das wird eine souveräne Titelverteidigung. So war es. Und ja. Kai hat sich Acclaimed gewünscht, richtig.
Genau, aber die Sache ist nämlich, weil ich hier mit Herz getippt habe, weil ich das wollte. Und ich finde das ganz schön. Also, natürlich, sind wir mal ehrlich, ich glaube auch, es wäre noch nicht dieser Zeitpunkt für einen Acclaimed-Sieg, weil die sind gerade zwar super over, ne, gerade auch mit diesem Scissor Meet Daddy Ass, aber da steckt ja prinzipiell noch nicht so viel hinter, außer alle sagen, so geile Typen.
Ist halt witzig.
Und ich sag auch, sind geile Typen und ist witzig. Und die Crowd hat das hier perfekt angenommen, ne? Also auch allein dieses All Basic in His Glory zu All Scissor Meet Daddy zu machen, wirklich hatten sie mich ja komplett, ne? Bei den ganzen Sachen. Und auch das Match selbst. Das war manchmal ein bisschen holprig, manchmal noch ein bisschen langsam, fand ich. Also das war jetzt nicht so rund wie Bucks gegen Dark Order oder sowas zum Beispiel. Das hast du hier schon gemerkt. Aber trotzdem, die Crowd hat das Match so geil getragen. Ne? Also auch, wo dann nicht You Can Wrestle, sondern You Can Scissor gemacht wurde. Das geht alles so direkt in mein Herz rein. Die hatten so Bock auf das Ding. Und wie sie dann auch die verschiedenen Sachen geschafft haben. Und auch die Crowd dann auch immer mehr geturnt ist, so ein bisschen auch gegen Swerve and Our Glory.
Absolut, ja.
Weil sie gesagt haben, so, nee, wir wollen auch schon das Acclaimed hier gewinnen. Und dann auch gerade mit den Isolationsphasen, wo dann auch Bowen sich am Knie, in Anführungsstrichen, verletzt hat, nachdem er da so komisch vom Seil abgerutscht ist und das Knie dann immer mehr bearbeitet wurde, auch fies gegengetreten, dann immer mehr von 12 and Our Glory, also wirklich auch von beiden in den Aktionen. Also, und das hat sich sehr schön gesteigert, weil ich fand, die ersten Nearfalls kamen wirklich sehr, sehr, sehr spät. Und ich hatte eher so ein bisschen Angst, dass das Match sehr von der Crowd lebt, aber nicht in den zweiten Gang kommt. Aber das hatten wir dann später, als es dann auch irgendwann diesen Storm gab. Und da dachte ich, ach man, jetzt haben sie verloren. Und dann gab es den Kickout. Und dann gab es noch diesen Mic Drop, wo ich dann auch dachte, gewinnt jetzt Acclaimed doch. Und hin und her, also das hat dann doch schon sehr stark in diesen Gang geschaltet. Und ähnlich wie bei Clash at the Castle, mein eigenes Wertungssystem ist ja, schrei ich den Fernseher an. Jo, ganz klar. Habe ich gemacht, weil ich dachte so, jetzt gewinnen sie es doch, komm, jetzt holen sie es und hin und her. Und ach, wirklich, ich war super drin, ich hatte Bock auf Acclaimed. Ich war dann wirklich so, ach scheiße, dass sie verloren haben. Aber einfach fanmäßig habe ich mich geärgert. Und das fand ich geil. Ich will, dass die Champs werden. Und ich finde es auch, das ist eine absolute Frechheit, dass am Ende Swerve in Our Glory dann noch die Scissor von Daddy Ass bekommt, weil ich finde, die haben sie nicht verdient.
Moment, nur Keith Lee hat die Scissor bekommen.
Ja, Keith Lee hat sie bekommen, aber auch da, der muss sich da gar nicht erst so anbiedern. Der war auch
Swerve hat die Scissor gemacht, ja. Und danach Mittelfinger.
Genau.
Hat dann den Ding jetzt auch mehrfach umgetreten, der Keith Lee, also der war genauso frech im Dingen, hat sie auch noch mit Daddy Ass angelegt, der muss da jetzt gar nicht so ankommen. Ich war ein bisschen traurig, dass sie es nicht geschafft haben, aber das Match hat auch wieder das geschafft, dass ich dann sage, ach, gewinnen sie vielleicht doch. Also, ich war happy und traurig zugleich.
So, jetzt haben wir den nächsten Monolog gehabt. Ich weiß, ich habe nicht mitgemessen, ob es mehr als 3 Minuten gewesen sind. David, kannst du es kürzer?
Nein.
Oh, come on.
Also, erstmal muss ich sagen, wie großartig ist die Entwicklung von The Acclaimed? Wenn man ein paar Monate zurückdenkt, richtig mies waren die nie, aber richtig wirklich bedeutsam auch nicht. Und dann ausgerechnet in dem Moment, wo du denkst, dann packen sie die mit den Guns zusammen, das kann nicht funktionieren, machen die halt aus dieser Konstellation etwas, was irgendwie klickt und was funktioniert. Und dadurch merkst du, ey, da entsteht gerade was. Und jetzt hast du ein Claim da, wieder Eigengewächs im Übrigen, wo die Leute so drauf abgehen. Das ist eben nicht mehr, ja, der Rap am Anfang ist cool, aber während des Matches sind wir komplett totenstille. Nee, sondern wir gehen das mit. Alles klar, dann haben wir halt die Chance, die spaßig sind. Kannst du auch noch sagen, ja, dann passt es. Aber in diesem Match kann ich mal meine Frau zitieren, die einfach sagte, O-Ton, glaube ich, hoffentlich, in die Richtung, dass sie erklärt ja eigentlich gar nicht im Ring so unterhaltsam sind, aber heute war das der Wahnsinn. Und dieses Match hat es auf jeden Fall geschafft. Ich finde es schade, dass die Tag-Team-Titles nicht mehr die großen Stories haben, aber ich finde, Swerve and Our Glory ist ein fantastisches Team, wenn es in den Matches zur Sache geht. Ich finde, die haben einfach was, das funktioniert. Und was die hier geschafft haben, war, du hattest für mich persönlich ein absolut perfektes Booking drin. Weil du hast, klar, zwei beliebte Teams, wo dann halt einfach die Schwachstelle ausgenutzt wird, dadurch wirkt das eine Team ein bisschen heelischer. Andererseits leidest du halt mit Anthony Bowens mit, der übrigens das unglaublich gut verkauft hat, und zwar bis zum Ende durch. Es wirkt authentisch, selbst Billy Gunn hat kurz seinen Moment, aber greift nicht aktiv ein, sondern es kommt einfach zum Staredown, aber dann wieder doch der Respekt dabei. Es gab Near Falls. Holy shit. Kai sagt, ja, sein Gradmesser ist, wenn man halt irgendwie das Fernseher anschreit, haben wir beide gemacht. Und zwar mehrfach. Und
sehr gut.
Und zwar auf beiden Seiten. Es waren tolle Match-up, tolle Move-Abfolgen. Es war Drama ohne Ende, Emotionen. Es war spannend. Es war auch abwechslungsreich. Du hattest immer das Gefühl, in dem Moment so, jetzt machen die es, acclaimed, jetzt machen die es doch. Und dann danach, nee, aber jetzt doch nochmal. Und dann hat das Pendel zur anderen Richtung geschlagen. Dann, Swerve and Our Glory machen es. Dann nochmal und dann wieder hin und her. Das war ein fantastisches Match für mich persönlich. Ja, ich habe es wieder anders gesehen als ihr. Es war für uns das definitiv beste Match des Abends. Es gab nur einen einzigen Wermutstropfen, dass es nach 22 Minuten 30 Show vorbei war. Weil das Ding hätte auch länger gehen können und ich wäre trotzdem drin gewesen. Es war super geil gebuckt, tolle Leistung von allen. Alle gingen für mich als Sieger heraus und ich habe dadurch jetzt Bock mehr auf Acclaimed. Ich mag, dass der Twist innerhalb von Swerve and Our Glory immer Thema ist und nie weggeht, sondern dass halt einmal ein Keith Lee einen Swerve trifft oder dass ein Swerve einen Keith Lee trifft. Die Unterschiedlichkeit der Charaktere gefällt mir halt sehr gut, dass man das nicht ignoriert, sondern halt wirklich hat der Keith Lee, der schon ein bisschen der Nettere ist und Swerve geht halt eher wirklich um den Erfolg. Ich habe nichts zu meckern außer der Matchzeit. Also es war ein großartiges Match, wo wir komplett drin waren, obwohl wir vorher gar keine Erwartung hatten oder gar nicht so emotional involviert waren.
So. Ich bin gerade kurz weg gewesen. Ich habe mir einen Schnitzel gebraten und
Weißt du, es ist ein Brötchen. Podcast, da soll man reden.
Nein, jetzt habe ich nichts mehr zu reden. Ihr habt eigentlich alles vollkommen gesagt. Für mich war das die Überraschung des Abends, die positive Überraschung des Abends. Mich hat es hier komplett mitgenommen. David hat Selling angesprochen von Anthony Bowens, hat mir super gut gefallen. Die Geschichte, die erzählt worden ist, der Unterbau mit diesen Zwistigkeiten, Keith Lee.
Ach, und Max Caster hat noch Keith Lee hochgehoben, muss man auch noch sagen.
Ja. Yo, das war richtig geil. Stimmt.
Deswegen, also da war sehr, sehr vieles drin und auch gerade, wir wissen alle nicht genau, wie wird das jetzt mit Strickland und Lee weitergehen, weil, wie schon gesagt, also da sind die Zwistigkeiten sind auf jeden Fall da. Hat mich total abgeholt und da war ich wirklich deutlich mehr drin, als ich das erwartet hätte. Und die Geschichte, die hier erzählt worden ist, auch gerade mit dem Knie, was sehr, sehr gut verkauft worden ist, toll. Toll. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein gutes Ding wird. Passt. Absolut. Deswegen, ich muss ja gar nicht mehr viel zu sagen. Schaut es euch an. Tolles Match auf jeden Fall. Lohnt sich. Ne? Gut. Alle haben sich ausgekotzt über das Match. Jetzt können wir weitermachen. Kommen wir zum Match um die Interims AEW Women's Championship. Es treffen Toni Storm, Britt Baker, DMD und Jamie Hayter und Hikaru Shida aufeinander. Und hier geht es, wie gesagt, um das Gold. So lange, bis Thunder Rosa wieder da ist. Und dann werden wir auch ein Unification-Match hier bekommen. Und wir haben schon im Vorfeld gemunkelt, na, das wird wahrscheinlich so eine Art Tag-Team-Match werden, wo sich dann am Ende die beiden Paare, je nachdem, wer sich dann zuerst entzweit oder wie auch immer, tatsächlich hat die Bande zwischen Jamie Hayter und Britt Baker relativ lang gehalten, nämlich bis kurz vor Ende, bis dann Britt Baker, nämlich Jamie Hayter, hier den Sieg Wer hat hier mal wen den Sieg gestohlen? Genau, doch, Britt Baker hat
Jamie Hayter den Sieg gestohlen.
Genau, vollkommen richtig.
Indem sie halt den Weffel rausgezogen hat.
Genau, in dem Sinne, genau, so war das. Genau, und Britt wollte abstauben, es gibt den Nearfall, dann kommt Toni Storm rein, zeigt DDTs gegen Britt und Jamie und es gibt hier eben den Sieg für Toni Storm und Toni Storm ist Interims-Champion.
Beziehungsweise hat ja noch vorher Britt Baker versucht, ganz, ganz dreist abzustauben.
Richtig.
Ja. Nach dem Storm Zero.
Genau, das meine ich
auch. Da wollte sie ja dann Jamie Hayter pinnen.
Das meinte ich auch. Also auf jeden Fall hier die Fraktion Jamie Hayter, Britt Baker, da kriselt es auch ganz gewaltig und mal wieder muss dann eben Jamie hier auch den Pin einstecken, was auch dann nicht so nett ist. Kai, wie hat dir das Match jetzt gefallen, so auch in der Geschichte? Weil wir hatten natürlich dann auch diesen Spot gehabt, wo Jamie Hayter, die ohnehin sehr dominant und sehr stark vor allem dargestellt worden ist, die dann irgendwann Shida ja auf die Rampe getragen hat, auf den Schultern. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt verwemsen hier Jamie Hayter und Britt Baker die so richtig. Und es gibt dann den Stomp auf die Rampe. Shida muss Backstage gehen, kommt dann leider sehr, sehr früh wieder zurück mit den Kendo-Sticks. Ja. Und dann,
das fand ich auch komisch. Ja. Also die wurde aus dem Match genommen. Da dachte ich, das wird jetzt die größere Storyline. Also, dass er zurückkommt, klar, natürlich. Ne? Da rechnen wir alle mit. Aber jetzt, ich übertreibe, aber gefühlt war die eine Minute weg. Und dann war sie ja wieder da. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Ich mochte aber auch die Phase, nachdem sie wieder da war, wo alle, nicht ihre Finisher, aber schon alle große Aktionen ausgepackt haben und die Pins immer unterbrochen wurden. Das fand ich ganz cool, auch wenn ich kein Fan davon bin, dass dann Jamie Hayter den Tombstone Piledriver einfach als normalen Move zeigt. Also ähnlich wie Jericho dann später noch. Also ich mag es generell nicht, dass jetzt bei AW aktuell der Piledriver zu einem Standard-Move geworden ist, weil ich den immer noch für sehr gefährlich halte. Also ja, ist Wrestling, alles ist gefährlich, ne? Aber zu Tombstone oder da kann halt schon irgendwie doch auch nochmal anders viel passieren. Und dafür, dass es nur ein Standard-Move ist, dann zeigt lieber wieder 8 Superkicks, meiner Meinung nach. Das finde ich ein bisschen komisch. Und es war letztendlich so, wie wir das auch gesagt haben, beziehungsweise wie ich es gesagt habe, Toni Storm gewinnt. Auf kurz und lang kriegen wir Toni Storm gegen Thunder Rosa. Macht Sinn, ist der Plan. Und man hat hier weiterhin Britt Baker und Jamie Hayter ein bisschen kriseln lassen. Daran kann man sich abarbeiten. Ja, war sinnig, oder?
Das Match war okay. Also es ist jetzt kein Match, was mich emotional so komplett abgeholt hat. Aber ich fand es über weite Strecken in Ordnung und solide erzählt. War ein besserer Matchfluss drin, als vielleicht erwartet. Du hattest eine klare Linie. Gerade auch dann zum Beispiel am Anfang mit den Double Submissions, die wir hier gehabt haben, wo dann auch Toni Storm nochmal oben drauf geklettert ist quasi. Man ist einfach von diesen Teams quasi ausgegangen und hat da eine solide Geschichte erzählt. Und das Match an sich war okay. David, wie ging es dir hier?
Erstmal ging es mir tierisch auf die Nüsse, dass man quasi das Match nur in anderer Konstellation bei Dynamite schon zeigte. Ich weiß nicht, warum man diesen Weg geht.
Es war ein Tag-Team-Match.
Ja, aber in halt einer anderen Konstellation. Aber trotzdem siehst du halt die vier schon im Ring.
Das stimmt.
Und sowas möchte ich nicht sehen. Ich mag es lieber, wenn es halt das Aufeinandertreffen beim Pay-Per-View gibt, nicht vorher. In, ey, lass mal verschiedene Teams machen. So. Ich gebe zu, ich hatte ein Riesenproblem mit dem Match, einfach dadurch, dass es so brechenbar war. Weil das ist halt aus der Not geboren und du wusstest ja schon, wer gewinnt. Weil es war ja alles darauf hinaus, dass halt Toni Storm eigentlich gegen Thunder Rosa gewinnen sollte. Mit Toni Storm werde ich im Moment gar nicht warm bei AEW.
Das stimmt.
Absolut, also traurig, aber war von den Vieren, war sie diejenige, die mich am wenigsten interessiert und halt gar nichts für mich leider hat. Ich weiß nicht, was man da ändern muss, außer den schrecklichen Theme-Song mal ändern. Britt Baker hat auch Momentum komplett verloren. Jamie Hayter hat momentan Momentum, interessiert mich aber auch nicht so stark. Ich glaube, Shida hätte ich halt gehofft, aber da sie das Dynamite-Match gewonnen hatte, war klar, alles klar. Absolut keine Chance. Es waren alle bemüht. Und man war bemüht auf bestimmte Momente, die dann gut aussehen. Kann ich mit leben. Es war aber auch klar. Es ist halt blöd beim Wrestling zu sagen, ist so brechenbar. Ja, aber manchmal gibt es brechenbar und das ist trotzdem unterhaltsam. Manchmal ist es brechenbar und du bist halt nicht super unterhalten. Und hier war es halt einfach so, wo du weißt vorher, ich hatte noch zu Sarah vor dem Match gesagt, was ab mit Baker und Hayter, die kriegen sich in die Haare und Toni Storm staubt ab. Das wird ein reines Abstauben. Und genau so kam es dann halt. Was ich gar nicht verstanden habe im Übrigen, vielleicht könnt ihr mir das erklären, das Eingreifen von Rebel?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das war nur für den Moment, für den Double Headbutt.
Ja, es machte halt absolut gar keinen Sinn.
Nee.
Habe ich nicht gebraucht. Ich fand auch ein paar Moves waren halt nicht sehr sauber. Was mir halt fehlte, war so diese diese richtige Galligkeit, wo ich das Gefühl habe, ja, man will diesen Titel um jeden Preis. Und es war halt eher so, ey, wir worken miteinander, um zum Finish zu kommen. Es ist schwer zu erklären, weil es halt rein subjektiv ist, aber das Match war halt okay, aber auch nicht okay, sondern okay.
Ja.
Schade, weil es geht halt um Women's Belt und jetzt haben wir Toni Storm als Titelträgerin, wo ich nicht glaube, dass da jetzt die Mega-Story auf einmal kommt mit einem super Character-Work.
Ja, das ist ja eh ein großes Problem der Damendivision von AEW, dass man da so in Richtung Character-Work nach wie vor seine Probleme hat und ich glaube auch, dass Thunder Rosa gegen Toni Storm. Mal gucken, vielleicht, also zumindest im Ring sollte das was Gutes werden, aber alles drumherum, da zweifle ich auch mal so ein bisschen dran. Mal abwarten, wie sich das ausgeht. Auf jeden Fall.
Du hast auch den schlimmsten Moment, Entschuldigung, letztes Eingreifen. Der schlimmste Moment war ja auch, Toni Storm gewinnt und die Halle war einfach ruhig. Ja. Das war auch nicht so, oh mein Gott, sie hat gewonnen oder so. Ja, das war einfach so, ist mir komplett egal.
Man muss dazu sagen, ich fand die Zuschauer, die waren halt sehr streng. Also die waren, entweder waren die halt eben komplett drin und sind absolut abgegangen auf ihre Lieblinge oder ihnen war es halt echt Wumpe und haben einfach gar nichts gemacht.
Aber das ist ja hier so gesehen auch begründet, weil bei Jamie Hayter, sie waren ja im Match theoretisch drin, wenn es um Hayter ging. Ja. Weil bei Hayter hast du halt eine Geschichte, wo du sagst, okay, ich verstehe deinen Charakter. Selbst wenn du in meinen Augen nicht die beste Wrestlerin bist, aber ich verstehe deinen Charakter. Jo, bin ich dabei. Und bei Baker auch, ist mir nicht egal. Selbst bei Shida habe ich noch, dass mir das halt nicht egal ist, weil ich doch irgendwie sie als Kämpferin sehe. Aber bei Storm ist halt das bei Finish acht mal echt auf die, solltest du noch mal gucken auf die Publikumsreaktion.
Ja,
das war
nichts.
Das war ein Debakel, weil da war halt gar nichts.
Ja. Ich glaube auch, dass man hier eine Chance verpasst hat, mit Jamie Hayter einfach jemanden aufzubauen. Weil die Crowd ist eben hinter der. Ich glaube, dass das einen riesen Pop gegeben hätte, wenn die das geschafft hätte. Und ich finde, das muss man auch mal sagen, dass AEW bis jetzt auch das Potenzial von einer Jamie Hayter nicht ausnutzt. Weil die ist eine gute Wrestlerin und die hat was. Aber man hat das bis jetzt noch nicht sich getraut, das irgendwie freizulassen. Und man
sieht es halt eh.
Sie von alleine zu lassen, vor allem auch.
Also irgendwann muss man ja auch mal den Moment ja sehen. Und wie du es halt richtig sagst, das wäre ja auch der Moment gewesen. Eben. Gerade mit der Konstellation mit vier Leuten. Du hast ja das, weil Baker wird es halt versuchen, weil sie ist Opportunistin. Dann hast du auch direkt eine Fehde, die Sinn macht anschließend.
Ja.
Du hättest halt so viel gehabt, aber stattdessen gibt es halt Toni Storm, wo du halt vorher schon wusstest, ja, die macht es. Und die hat aber nichts.
Ja, und vor allem ist jetzt Jamie Hayter wieder die Doofe, die wieder die Niederlage eingesteckt hat. Ne? Also verstehe ich nicht. Da hat man vielleicht auch nicht so das Fingerspitzengefühl oder hat andere Pläne und das da muss man vielleicht auch ein bisschen stärker auf das Publikum hören, weil auch das gehört dazu. Aber sei es drum, auf jeden Fall haben wir hier Toni Storm als Interims AEW Women's Champion. Wir wissen auch, wann Full Gear stattfindet, 19. November und nach davor eben dann auch Rampage an gleicher Location. Ja, und damit kommen wir dann zum nächsten Match. Und das war auch ein Match, wo eigentlich richtig Hass hinter ist, nämlich dem Kampf zwischen Christian Cage und Jungle Boy Jack Perry. Und wir haben schon beim Entrance gesehen hier, da ist ordentlich Zorn dahinter. Christian Cage beleidigt erstmal hier die Familie von Jack Perry. Jungle Boy kommt raus und guckt noch mal Backstage so, wo ist denn der Luchasaurus abgeblieben? Und dann taucht der Luchasaurus aus dem anderen Gang auf und verpasst ihm hier den großen Chokeslam auf dieses Stahlgitter draußen, wie wir hinterher mitbekommen haben. Das ist, glaube ich, ein Pyro-Bridge oder wie auch immer man das nennen mag. Auf jeden Fall hat das ordentliche Spuren auf dem Rücken von Jungle Boy hinterlassen. Es geht noch mal zurück in den Ring, beziehungsweise geht's durch den Tisch, mit einer Powerbomb, dann geht's in den Ring, weil Jungle Boy möchte, dass das Match angeläutet wird. Es gibt einen Spear für einen Two-Count, dann gibt's einen Kill-Switch und den Sieg. Da konnte ich jetzt auch mal Move für Move hier durch das Match gehen, weil da nicht viel passiert ist. Kai, wir haben uns, glaube ich, hier eine große Schlacht erwartet, eine Standout-Performance für Jungle Boy, dass er hier einen großen Moment bekommt. Jetzt ist es ja eine Fortsetzung der Geschichte eigentlich gewesen. Es war ein Segment im Endeffekt, oder?
Ja, also es war jetzt auch der Double-Triple-Turn von Doppelagent Luchasaurus, was wir auch ein bisschen spekuliert haben und auch du, glaube ich, meintest, dass Luchasaurus da nicht jetzt der gute Laune, Dido weiterhin ist. Ich bin zum einen so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir hier die Schlacht gewünscht hätte. Zum anderen finde ich es gut, dass sie mit Luchasaurus aufgeräumt haben, weil die Erklärung, warum er jetzt doch wieder an der Seite von Jungle Boy war bzw. ist, war ja schon doof, ne? Ja, der hat nur aufgepasst, dass keiner Christian angreift, weil nur ich werde ihn angreifen. Also wir haben ja diesen Turn zurück zu Jungle Boy, den haben wir sowieso ein bisschen kritisch gesehen, weil das Storyline-mäßig blöd erzählt war. Und jetzt haben wir dann gemerkt, okay, es war letztendlich der Double-Turn von Luchasaurus. Also haben sie das schon mal schlauer abgehakt. Christian Cage kann jetzt sagen, hier, ich habe euch wieder alle geworkt, ich bin so schlau. Ich finde es gut, dass man es weiter erzählt. Bin trotzdem weiterhin heiß auf die Fehde. Hätte ich mir die große Schlacht gewünscht? Ja, natürlich, klar. Habe ich immerhin noch Bock auf die Schlacht? Ja, immer noch. Also von daher, warum nicht? Also wir haben jetzt eh Grand Slam vor der Tür, wir haben Full Gear vor der Tür. Nimm es mit, nutze es aus. Finde ich okay. Trotzdem bin ich emotional traurig, dass Luchasaurus jetzt doch nicht mit Jungle Boy im Team ist.
Kriegen wir jetzt eigentlich T-Shirts mit 00-Saurus drauf oder so? Als Doppelagent? Triple-Agent?
Kann sein.
Finde ich gut.
Ja. Komm mit Hut jetzt auch raus.
das ist wichtig, weil alles ist schöner mit Hut. David, möchtest du was hier zu dem Match sagen?
Ja, ich finde es auf der einen Seite, ich habe auch eine Schlacht erwartet und das war das zweite Match auf der Karte, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Habe ich nicht bekommen, sollte eigentlich jetzt unglücklich sein, bin ich es aber in keinster Weise, weil ich verstehe das Warum. Das Warum ist richtig gut. Also erst einmal Luchasaurus, dass er halt turnen wird, davon bin ich ausgegangen, weil er hatte halt, als er zurück zu Jungle Boy gegangen ist, nicht die grüne Maske, sondern immer noch die schwarze Maske aufgelassen. Das macht ja ein böser Dinosaurier, der hat eine schwarze Maske auf.
Das stimmt.
Ich fand, das machte hier halt einfach Sinn, weil, okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas wirkt da noch mit. Zeitgleich muss man auch sagen, Jungle Boy hat ja auch in seiner Promo klar gemacht, hey, du kämpfst nicht nur gegen Jungle Boy, sondern gegen Jack Perry. Und für mich war das halt alles sehr wichtig, weil wir haben ja gesagt, ein bisschen wie bei Darby Allin, wo man sich das ja auch wünscht, dass ein junges Talent den nächsten Schritt gehen muss. Und dazu muss man sich halt lösen. Und das Ding jetzt war meiner Meinung nach das letzte Mal, dass wir Jungle Boy gesehen haben. Das war die Geschichte, das war der Abschluss von Jungle Boy. Und danach gibt es nur noch Jack Perry.
Aber das Team macht doch so viel Spaß.
Ja, das Team kann ja trotzdem noch bleiben. Aber ich glaube einfach, das ist dieser Schritt. Und deswegen bin ich halt kein bisschen böse, sondern ich finde es halt richtig gut. Und auch mit Christian Cage, der Richtige, der halt einen super coolen Heel darstellen kann, den du hassen kannst. Mit Luchasaurus als Gefahr. Jetzt hat er ja niemanden da. Warum sollte er jetzt immer noch der Jungle Boy sein? Weil jetzt ist sein Dinosaurier ist weg. Und es ist so persönlich. Nee, jetzt lässt der Jungle Boy hinter sich und wird dann quasi der Mann Jack Perry. Und ich glaube, das ist auch das, was er als Wrestler braucht. Und das ist dieser wichtige Schritt. Und das ist genau die Fehde, die das macht. Und deswegen bin ich kein bisschen traurig, sondern sag im Nachhinein, richtig gut. Und ich habe Bock auf diesen Moment. Und das ist dann genau dieser eine Schritt, den halt ein Talent oft machen muss. Und das erleben wir jetzt dann.
Die große Coming-of-Age-Story für den Jungle Boy auf jeden Fall.
Ja, warum nicht? Also ich fand's super.
Ja, ich muss sagen, als ich es gesehen habe, dachte ich so, oh, come on, jetzt nimmt er mir das nächste Match weg, auf das ich mich so gefreut habe. Aber dann war es eben genauso, wie ihr es angesprochen habt, so, ach ja, okay, nee, das macht Sinn. Und das ist schon okay so, gerade auch für Jack Perry, dass er eben da rauskommt quasi aus der ganzen Geschichte. Ja, war eben kein richtiges Match, war ein Segment, aber immer ein Segment auf großer Bühne und dadurch wirkt es natürlich dann nochmal wertiger.
Es kam ja auch sehr überraschend dadurch, dass halt die Family von Jungle Boy auch noch am Gate stand, was ich halt sehr cool finde, weil du rechnest mit allem, nur halt nicht, dass dann so ein Eingriff passiert.
Ja, genau das. Deswegen, alles okay, kann man so machen. Hat natürlich auch dann so ein bisschen die Karte entzerrt, indem du zwei Matches quasi so kurz gehalten hast. Bei einem hat es mehr Sinn gemacht, beim anderen hat es deutlich weniger Sinn gemacht, aber hier war das schon absolut okay so. Wir gehen nochmal Backstage, sehen dann Death Triangle und die Best Friends. Da soll es eine Konfrontation geben, Pack hat aber da gar keinen Bock drauf und geht wieder. Ja, Danhausen sagt was Lustiges, ab die Post. Also Fehde geht hier quasi weiter und wird losgetreten. Und damit kommen wir zum nächsten Match und das ist das.
Ja, das Match wurde ja official gemacht, dann glaube ich für Dynamite, ne?
Richtig, ja.
Jupp. Ja. Das ist das Wichtige.
Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Und damit kommen wir zum nächsten Match. Hier treffen Lionheart Chris Jericho und der American Dragon Bryan Danielson aufeinander. Und wir sehen gleich zu Beginn nicht Daniel Garcia, der ist nämlich Backstage und schaut sich das Match von dort aus an. Wir sehen erstmal Elliot Taylor, der hier das Theme von Bryan Danielson mitsingt. Und ich habe mir irgendwie Popstars immer anders vorgestellt. Also mit der Joggingbutze und nacktem Oberkörper und Goldkette. Ich
weiß. Gesang auch eigentlich. Also so viel Filter wieder drauf lagen. Also Halbplayback ist immer super.
Ja, das war so mittelgeil. Das war jetzt auch nicht was, wo ich wirklich richtig Bock auf das Match gehabt habe. Aber das Match, und da bin ich, glaube ich, relativ alleine hier in der lustigen Runde, hat mir dann doch sehr gut gefallen, weil es ein schöner Tempowechsel auf der Card gewesen ist. Ein relativ technisch basiertes Match mit sehr vielen Aufgabegriffen, mit sehr vielen Callbacks auch. Und insgesamt ein Kampf, der, wie ich finde, eine gute Geschichte erzählt hat, wo dann am Ende eben doch Chris Jericho auf seine unfairen Mittel zurückgreifen musste, per Cheap Shot und dann mit Judas Effect hier gewinnen konnte, was Daniel Garcia auch nicht so gefreut hat. Aber ich weiß, dass David und Kai hier eine ganz andere Meinung vom Match haben, weil, Kai, ich weiß, dir war es, glaube ich, zu lang und zu langweilig.
Ja, genau. Also das ist einfach, das ist nicht meine Art von Wrestling, ne? Also ich mag ja auch, wenn dann mal bei WXW Ambition-Dingens sind, oder ich liebe ja auch einen Tim Thatcher. Aber auch das hier, dieses technische Wrestling, ich finde es halt irgendwie witziger, wenn rumgesprungen wird oder sich komplett die Kacke aus dem Leib geprügelt, ne? Und dann so ein bisschen über die Matte rollen. Ja, okay, es ist auch, glaube ich, das Beste, was man aus dem Jericho rausholen kann. Weil ich finde auch so von Mal zu Mal merkt man ihm sein Alter auch an. Und ich finde es auch langsam unangenehm, was er für Buchsen trägt. Also die ist ja schon bei Dynamite immer runtergerutscht und hier auch wieder. Vielleicht muss Jericho mal zu Ring of Honor und Champ werden, damit er mal einen Gürtel hat. Also das wäre mal eine Maßnahme, dass das Ding nicht immer runterrutscht, weil er da immer rumzuppeln war. Und ich finde auch, die Moves werden immer so unsauberer. Also ja, gut, hast du den Tombstone gezeigt. Klar, warum auch nicht. Dann danach den Lion's Hold, der auch immer gefährlicher aussieht, finde ich. Also entweder gibt es ein Knie ins Gesicht für einen Gegner oder Jerichos Kopf schleift halb über den Boden. Ach, ja, also. Und dass dann hier am Ende auch noch ein Jericho gewinnen muss, klar, natürlich, der schummelt und Daniel Garcia kann sagen, ich habe an dich geglaubt, aber du schummelst ja, ist hier alles blöd. Also ich bin irgendwie kein Fan davon, dass ein Jericho seine Fäden immer gewinnt, weil ich denke mir, warum denn? Also, so klar, natürlich auch ein Bryan Danielson tut es keinen Abbruch, wenn er hier verliert, ne? Meine Güte, es ist immer noch Bryan Danielson. Aber mir gibt das irgendwie gar nichts.
Ich finde, das war hier schönes Counter-Wrestling, was wir gesehen haben über weite Strecken. Sei es jetzt zum Beispiel, als schon relativ zu Beginn die Top Rope Runner in die Walls gekontert worden ist. Dann Danielson, der das dann weiter in den Einroller kontert. Wir haben verschiedene Konterphasen vom Lobel Lock in die Walls und wieder zurück. Das hat mir gut gefallen. Auch die Aktionen, die wir zum Beispiel nach dem Skin the Cat gesehen haben, was Kai gerade schon angesprochen hat mit dem Tombstone, wo wirklich man sehen konnte, dass hier Bryan Danielson einen Großteil der Arbeit abliefert. Hey, also ich fand hier aber auch eine gesunde Härte drin, also gerade von Bryan Danielson, der hier ordentlich zugelangt hat, was die Kicks und was die Chops angeht. Ich weiß, dass man das nicht unbedingt mögen muss, mir hat es aber wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil ich genau diese Art von Wrestling eben auch mag.
Und also ich glaube, das wird auch sehr, sehr vielen Leuten gefallen, ne?
Ja.
Also ich glaube auch, dass David und ich da eher auf der Außenseite
sind. Nein, sag das lieber nicht, weil darauf will ich gleich eingehen.
Worauf willst du denn eingehen?
Sag ich aber trotzdem.
Ja, dass man jetzt nicht das Argument bringen kann von wegen so, ja, das ist halt diese Art von Wrestling, deswegen hat es uns nicht gefallen, weil ich liebe technisches Wrestling und ich liebe Konter-Wrestling und ich liebe sogar Match-Wrestling. Deswegen, das braucht man nicht als Argument sagen, ja, die sprangen jetzt nicht rum, deswegen fand ihr das doof. Nein, weil einfach das Problem war hier, dass die ersten Minuten haben mir gut gefallen, aber die haben halt für mich persönlich nie wirklich hochgeschaltet. Es kam halt bei mir nie dieser Moment von wegen, okay, ich bin jetzt drin, da war es total Spannung. Und es fehlte mir komplett der Fluss. Ich verstehe, was man da machen will, aber es sah halt einfach nicht so gut aus, wie man dachte. Und das hat auch nicht so funktioniert, wie man dachte. Und so kam es bei mir an. Also wie gesagt, die ersten Minuten fand ich cool. Ich fand auch gut, dass bei Danielson quasi seine wrestlerische Dominanz ein bisschen demonstriert hat. Alles schön und gut, aber ich fand es einfach kein schönes technisches Wrestling-Match, sondern es war halt einfach ein technisches Wrestling-Match, was so okay war, aber halt nie wirklich einen Fluss bekam oder halt einen richtig hohen Spannungsbogen hatte.
Das finde ich wiederum nicht. Also ich finde ja gerade, dass natürlich Chris Jericho ja auch dadurch, dass er jetzt nochmal in seine Lionheart-Persona geschlüpft ist, dass der hier einen anderen Aspekt mit reingebracht hat. Weil wir wissen alle, dass Chris Jericho nicht mehr das Lionheart ist. Das ist ja so ein, also ich sage nicht, dass es jetzt ein Gag-Charakter ist, aber wir wissen alle, dass das Lionheart mindestens 20 Jahre zurückliegt. Eher noch 30 Jahre zurückliegt eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und gerade dieser Kontrast, den wir dann haben zwischen einem American Dragon und eben dem Lionheart, also einem American Dragon, der hier noch wirklich auf einem höchsten Niveau agieren kann, und Lionheart, dass er so, na, das muss ich schon sehr bemühen. Und im Endeffekt ist ja auch das die Geschichte gewesen, dass Lionheart Chris Jericho, das reicht halt nicht, ne? Das muss dann eben wieder auf die fiesen Tricks von dem alten Chris Jericho zurückgreifen.
Ja, aber nach 20 Minuten fragst du dich halt auch irgendwann von wegen so, ja, ich weiß die Konstellation, das ist mir schon durchaus bewusst, aber es zündet halt mal gar nicht.
Sehe ich nicht so. Sehe ich tatsächlich gar nicht so. Ich finde, hier hat man genau die Geschichte erzählt, weil Jericho im Verlauf die Aktion auch ja ausgepackt hat. Also er hat ja dann immer wieder, du hast ja gemerkt, dass Jericho immer verzweifelter geworden ist. Sei es jetzt mit dem Tombstone, dann auch als der Lion Tamer dann zum Beispiel durchgegangen ist. Aber trotzdem hat das alles nicht gereicht, sondern dann gab es eben das Psycho Knee, es gab die Kettle Mutilation. Vorher war er ewig lang im LeBell Lock und wollte nicht aufgeben. Lionheart passt aber dazu. Ulf,
ich habe ja die Geschichte verstanden.
Nee, ich will es halt nur erklären. Ne? Also, ich sehe es halt nicht, wo das. Also, ich kann verstehen, dass man das nicht mag, wie es erzählt worden ist, aber ich sehe nicht, dass das schlecht gewesen wäre.
Es war halt nicht unterhaltsam. Es war kein. Ja, du kannst eine Geschichte erzählen, aber es geht halt immer nur darum, wie du dies umsetzt. Und die Umsetzung hat halt einfach nichts gegeben. Es war halt auch, das hat nichts damit zu tun, dass die Quote nur die ganze Zeit Flippy-Zeug sehen will, sondern einfach, es hat nicht geklickt. Es kam keine Emotion oder Spannung auf. Und das ist etwas, was man auch bei solcher Art von Matches ohne Probleme einbauen kann, was Brian Danielson auch tausendmal gemacht hat und andere Wrestler es auch machen. Aber dem Match, diese Konstellation hat einfach kein bisschen
gezündet. Habe ich nicht so gesehen. Also bei mir hat es gezündet. Ich glaube, das ist ein Match, was sehr, sehr subjektiv wahrgenommen wird. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab mir gedacht, dass
naja, du hast Brian Danielson gesehen, da ist das schon ein Five-Star-Match.
Nee, also das sagt jetzt gerade der mir gerade eben noch hier die ewig langen Monologe
gehalten hat. Ja, das war Spaß.
Ne? Aber ist halt so.
Man merkt übrigens, dass David mit seinen komischen FIFA-Freunden abgehangen hat, weil er super oft sagt, Digga, was er sonst
nie macht. Meinst du super oft? Wie oft habe ich das denn jetzt gesagt?
Vorhin also eigentlich bist du so, ey Digga, wie krass war das eigentlich? Da wollte ich schon sagen. Aber ich habe gewartet, bis du noch ein paar Mal häufiger Digga sagst.
Ich sage es jetzt immer
Digga. Also wir merken,
fandest du denn auch die 23 Minuten gut?
Ich fand's, mich hatte das die 23 Minuten wirklich komplett am Wickel. Ich habe da vorgesessen und hatte meinen Spaß. Ist wirklich so. Also deswswegen kann ich das nur an die Hörerinnen und Hörer weitergeben, auf dem Discord oder eben bei YouTube. Schreibt es ja gerne mal, weil ihr merkt, auch über den gesamten Kampfabend verteilt, gehen hier die Meinungen durchaus auseinander. Ne? Und dass das hier ein großer Streitpunkt werden würde, das war mir klar, weil es nun mal so ist. Weil ich meine Pappenheimer inzwischen nach 500 Ausgaben
Headlock. Ich wollte gerade sagen, weil das diese Art Wrestling.
Na, auf jeden Fall, das Ende hier läuft natürlich darauf hinaus, dass Chris Jericho dann eben per Cheap Shot und dem Judas-Effekt, der zugegebenermaßen überhaupt nicht gut aussah.
Das ist übrigens auch ein Problem. Ich finde, ganz viel, was Jericho macht, sieht nicht mehr gut aus.
Und der Judas-Effekt sieht fast nie gut aus.
Ja. Also auch dieser Codebreaker, der vor dem Lion Tamer kam.
Ja.
Also, du meinst, wo Brian Danielson das retten musste?
Und das sah irgendwie, das mochte ich nicht so. Also, ja, ne? Jericho, oder? Ist ein Thema.
So, die Jericho Appreciation Society kam dann noch runter zum Ring, um ein bisschen zu feiern, hat aber keine größere Bewandtnis hier. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Wir nähern uns der Zielgeraden so langsam. Wir haben das House of Black und die treffen auf Sting, Miro und Darby Allin. Und Kai, auch hier haben wir uns sehr, sehr viel von versprochen. Und es ist nicht 100% das gehalten worden. Also noch nicht mal innerhalb des Matches ist all das gehalten worden, was wir uns versprochen haben.
Es ist gar nichts gehalten worden, was wir uns versprochen haben. Weil wir dachten ja, passiert irgendwie was? Was ist damit? Sting angespuckt, Miro angespuckt.
Die Facepaints sind auf einmal weg.
Ich habe mich auch gewundert, was ist mit Stings Facepaint? Vorher immer da so ein bisschen, weiß nicht, so Venom-esque. Man dachte, er wird übernommen. Auch Waker gesagt, ja, ich schmink mich einmal ab, dann ist halt wieder durch hier mit dem Black Mist. Miro war einfach nur wütend und wollte Leute kaputt treten und hatte auch gar keinen Bock zu taggen.
Bis dann, und Darby Allin wollte sich einfach umbringen.
Bis dann Darby Allin selber gesagt hat, ich tagge. Gut, Darby Allin bringt sich fast in jedem Match fast um. Aber also, ich fand, das war super standardmäßig. Also Miro war der Starke, der das alleine durchziehen wollte. Darby Allin tickt sich irgendwann ein, macht die spektakulären Sachen so ein bisschen, wird dann aber auch ganz lange isoliert, weil er dann doch das schwächste Glied ist letztendlich. Sting ist einfach Sting, wie in jedem Match. Bringt seine Aktionen durch, seine Signature, no-sellt verschiedene Sachen, wie als er auch dann Black im Scorpion Deathlock, heißt er, glaube ich, hatte.
Ja.
Und dann die Knie und Schläge von Buddy und Brody letztendlich no-sellt und rumschreit und dann eben weiter durchzieht, wie Sting es eben macht, wie er es auch schon gegen die Bucks gemacht hat oder in anderen Matches. Ja, dann gibt's den Black Mist selber gegen Black. das Cover von Darby Allin, 1, 2, 3. Miro ist schon wieder in einer anderen Stadt zu dem Zeitpunkt fast. Und das Ding ist durch. Und ja, das war irgendwie nix, ne? Und also, wir haben ja auch gesagt, das House of Black muss hier eigentlich gewinnen, um mal irgendwas zu holen. Es werden ja auch die Gerüchte lauter, dass Alistair, nee, Malakai Black, wer weiß, vielleicht ist er bald wieder Alistair Black.
Das wurde wieder dementiert.
Ja, ja, weg möchte nee, und dann wird wieder dementiert.
Ja.
Und dann ist es aber doch wieder offen.
Ja. Und das
komischerweise.
Interessante Notiz, was auf einem Media Scrum gefragt worden ist, weil es gab wohl in der Halle die Szene, dass sich auf der Rampe hat sich das House of Black nochmal umarmt quasi und Malakai Black.
Curtain Call.
Malakai Black hat wohl auch in dieses Publikum sich verbeugt und Kusshände quasi, also einmal so, ne, in die Runde geworfen. So
Verabschiedung mäßig, Ganze.
Das ist halt eben die Frage. Es hieß eben, also Tony Khan wollte darauf nicht weiter eingehen. Es heißt ja, dass Malakai Black um seine Vertragsauflösung gebeten haben soll. Dann hieß es, die wurde, das gab's nicht. Jetzt heißt es wieder, ist es doch wieder akut. Das riecht alles zumindest nach vielleicht auch einer längeren Auszeit zumindest. Weil die Verträge sollen ja eigentlich relativ lang laufen. 5 Jahre, wie es offiziell heißt. Kommen wir aber nochmal zurück zum Match. Ich muss auch sagen, ich war hier sehr enttäuscht. Weil, wie Kai schon richtig gesagt hat, das war Standard. House of Black, das bessere Team, was besser zusammengearbeitet hat. Phasenweise fast schon so ein Handicap-Match für Darby Allin und Sting. Aber bei mir kam eben auch leider nie so die Spannung auf. Und klar, gerade wenn Brody King und Darby Allin hier im Ring gewesen sind, dann war schon die Energie war dann schon da und die Action war auch durchaus alles okay. Aber da war jetzt nicht viel dabei, was mich abgeholt hätte. Und ich muss auch leider sagen, dass der Black Mist am Ende und dann auch dieser Last Supper-Einroller, den wir dann von Darby Allin gesehen haben, das sah halt auch nicht gut aus. Also von daher leider eine Enttäuschung und ein Daumen runter hier von mir. David, möchtest du noch was sagen?
Das war gar nichts. Vor allen Dingen, man hat die ganze Zeit gesagt, hey, jetzt bei House of Black, da passiert jetzt langsam was. Jetzt verstehe ich, okay, man baut die Story auf mit diesen Black Mist, dass es halt dich verändert, das ist so die böse Seite, die hervorruft, alles klar, Sting und Miro sind halt wieder normal. Es spielt einfach alles keine Rolle, es wurde alles revidiert. Du denkst, das ist der Aufhänger von diesem Match. Warum kämpft er dann jetzt überhaupt noch? Und das Match selber, ihr habt ja alles gesagt, es war absolut 0-15 Kost. Ich gebe zu, ich mag es, wenn Sting no-sellt, da bin ich dabei. Als alter Mann, da geht das. Aber ansonsten, es war halt nix.
Ja. Das ist wirklich schade. Also wirklich schade. Wir haben uns da so viel von versprochen und irgendwie ist dabei jetzt nichts draus geworden. Ja, bitter, bitter. Also auch selbst innerhalb des Matches, zum Beispiel in der Anfangsphase, wo dann hier Miro nicht wechseln will und dann quasi so du so diese Aversion in dem eigenen Team hast und daraus wurde halt nichts gemacht im Endeffekt.
Es war absolut irrelevant.
Ja.
Alles, was in diesem Match passiert ist, war irrelevant.
Ja. Deswegen. Und dann sehen wir Backstage nochmal Daniel Garcia mit Tony Schiavone und auch Chris Jericho, der dazu kommt. Und am Mittwoch gibt's nochmal Danny Garcia gegen Wheeler Yuta um die ROH Pure Championship. Und da soll sich dann Danny Garcia beweisen. Und es geht natürlich dann ums Gold von Wheeler Yuta. Und damit kommen wir hier zum Main Event. Und das ist das Match um die AEW Championship zwischen CM Punk und Jon Moxley. Und ich muss mich erstmal David fragen. David, Publikumsreaktionen hier. Entrance und so.
Sehr verhalten. Also, das ist. Man muss sagen, ein bisschen was man bei CM Punk, das wird Kai jetzt komplett negieren. Das ist nicht so.
Leg mir keine Wörter in den Mund.
Seit der Promo vor 3 Wochen, wo das halt mit Adam Page war, was ich immer noch ihm nachtrage, hörst du, egal wo er ist, auch immer mehr Buhrufe. Und das selbst bei der letzten Dynamite-Show in Chicago war es auch schon so. Und jetzt hier hast du schon beim, ich meine, wir kennen Money in the Bank Entrances und sonst was, wir wissen, wie laut es sein kann. Als Punk rauskam, war es nicht so laut wie sonst. Und als Moxie rauskam, war es lauter, als ich dachte. Und als dann beide im Ring standen, habe ich gedacht so, da widerspreche ich mal Kai, das war nicht im Matchverlauf 50-50, sondern das war vorher schon so, nur dass halt, als die Moxie-Chants kam, dass halt die andere Hälfte das ausgebuht hat, also übertönt hat, aber es war schon so, dass Punk, der Hometown-Hero, der eigentlich nur für Chicago kämpft oder als Chicago kämpft, in der eigenen Stadt halt nicht so gefeiert wurde. Also die Crowd war heiß auf das Match, richtig heiß, aber die Reaktionen waren halt ein bisschen anders, als man vielleicht erwartet hätte.
So. Kai, möchtest du was dazu sagen oder sollen wir direkt ins Match einsteigen?
Ne, können direkt zum Match kommen.
Genau, weil da sehen wir ja auch sehr früh die große Punk-Offense hier schon, also mit dem Kick an den Kopf, so als Beweis, übrigens mein Fuß, dem geht's wieder gut. Übrigens auch natürlich interessant, die Farbverteilung, hier eine Punk mit der weißen Hose, der weißen langen Hose, John Moxley mit der schwarzen langen Hose.
Da sieht man das Blut besser.
Genau, das ist ein Grund, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, große Offense gleich vorweg, es gibt die Kniestöße in die Ecke und den Bulldog hinterher und dann gibt's auch schon den Go-to-Sleep und Kai, hast du hier gedacht, oh Gott, das ist jetzt so ein Rubber-Ding? Also wenn der eine den anderen squashen darf, dann gebe ich das auch wieder zurück?
Das Blöde war, der Gedanke konnte gar nicht aufkommen, weil ich ja letztendlich, weil wir gesagt haben, wir machen die Preview irgendwann, ungefähr wusste, wie lange das Event geht.
Deswegen, das kaputt gemacht,
ich hab's verstört. Der Gedanke bei mir nicht auf.
Okay.
Weil ich halt wusste, okay, das Ding geht 4 Stunden, ich fange jetzt an, ich bin ungefähr um den Zeitpunkt fertig. Und hab gesehen, es sind noch 20 Minuten. Auch der MJF hat einen sehr, sehr langen Entrance, kann es jetzt nicht vorbei sein. Aber ich mochte es trotzdem, wie sie es aufgegriffen haben. Auch, dass sie das dann mit dem Fußtritt gezeigt haben. Hier, ich kann. Das war ganz schön. Das war ein Callback natürlich zum Squash. Irgendwann hat sich Punk aber auch schon am Ellbogen verletzt, ne?
Ja.
Jo, das hat sich sehr schnell angefasst.
Weißt du, was
er da hat?
Ja, noch das habe ich nicht gelesen.
Keine Nachrichten bis jetzt.
Genau. Schlechte Laune auf jeden Fall, wenn man jetzt zum Media Scrum kommt.
Und großen Appetit.
Ja, also da dachte ich auch wieder, ach man, jetzt wirklich, bitte nicht schon wieder schwerer verletzen, weil er sich da auch immer wieder dran gefasst hat, weil das, also es wurde ja auch nicht gesellt, ne, sondern du hast gemerkt, der fasst sich da immer hin, weil es irgendwie wehtut.
Ja.
Und das war da ein bisschen blöd. Es wird nach dem Brawl in der Crowd wird dann auch schnell geblutet. Es wird auch doll geblutet bei Punk. Und ich muss ja ganz ehrlich sein, bei dem Match, ich fand, das war ein typisches Moxley-Match. Also, danke. Ich fand das, also, das Match hat für mich davon gelebt, dass ich sage, lass Punk gewinnen, lass MJF rauskommen. Weil das Match an sich fand ich nicht stark.
Ja, David. Was jemand dazu sagen? Also, es fing auf jeden Fall intensiv an. Also es hat ja schon dazu gepasst, dass halt jetzt Punk es allen beweisen will und Moxley beweisen und sehr aktiv. Und dann gab es halt, dass Punk, glaube ich, gegen den Pfosten gegen ist.
Ja,
geschubst worden. Nachher, ja. Genau, da hat er danach gebootet. Das war im Grunde genommen die erste Wendung. Da war ja Moxley sehr dominant.
Ja, sehr lange auch, ja.
Sehr, sehr lange auch. Und es war halt, ich soll mal sagen, das Ding lebte wirklich von der Spannung, wer macht es. Bei uns im Wohnzimmer war halt die Meinung, Moxley muss es machen, außer MJF kommt raus. Sonst möchte ich nicht, dass Punk gewinnt. Und es war ein typisches Moxley-Match irgendwie. Es war halt nicht schlecht. Es war schon so, dass du dabei warst, aber es lebte für mich ein bisschen mehr von der Crowd fast schon, die halt wirklich dieses Hin und Her gut supported haben, dass du halt das Gefühl hattest, hier geht es um was, aber das Match selber war jetzt halt weder spektakulär noch für mich super emotional.
Das hatte zwar, ganz kurz, sorry.
Es war auch nicht schlecht. Also es hat nichts, wo ich sage, es ist kacke oder so. Es war eigentlich alles gut, aber es hat halt irgendwie nicht geklickt.
Ja, das hatte aber auch, das hatte ja auch coole Aktionen drin. Zum Beispiel nach diesem Death Rider, der dann ein Two-Count war. Das war ein geiler Nearfall.
Ja.
Da dachte ich so, oh, gewinnt jetzt doch Dingens. Dieses Bild, wo dann Moxley über Punk gelehnt war, nach dem GTS in den Seilen. Das ist auch ein geiler Shot, wo dann Punk da so blutend ist und Mox auf dem draufhängt.
Ja.
Aber auch hier das Problem, ich finde, ganz viele Aktionen von CM Punk sehen nicht gut aus. Ich finde, da fehlt die Wucht, die sind wackelig. Auch bei jedem GTS denke ich mir, kriege ich da ihn jetzt hoch, kriege ich da nicht hoch. Das fing auch schon an bei diesen, bei den Knien in der Ringecke mit
gefolgt von
der Clothesline. Das sieht auch nicht mehr so wemsig aus, wie es mal aussah.
Er sieht so vorsichtig aus, ne?
Ja, genau, so vorsichtig, wenig crisp, weiß ich nicht. Und beim GTS ist es eben ähnlich.
Wir haben ja im Prinzip auch noch zwei Verletzungsgeschichten gehabt. Also nicht nur das Blut, was man ja offensichtlich auch verwendet hat, damit quasi die Crowd noch mehr zu CM Punk hält. Ne? Einfach, um die,
hat ja gut funktioniert,
um die Sympathie noch mal zu erhöhen. Und er hat ja wirklich geblutet wie ein Schwein, das muss man ja auch mal sagen. Und dann ist ja auch die Knieverletzung quasi. Der Fuß wurde noch bearbeitet, das Knie wurde bearbeitet. Figure 4 Leg Lock und andere Aktionen auf das Knie, was wir gesehen haben.
Was ja auch eigentlich vom Storytelling richtig gut war.
Ich finde das,
also, Moxley ging ja immer wieder drauf, hat ja verschiedene Griffe auch gemacht, mal drauftreten und so weiter. Der hat ja immer, sobald Punk ein bisschen aufgemuckt hat, hat er seine Aktionen unterlassen, dann ist er direkt wieder auf dem Fuß.
Genau. Und wir haben dann weiter im Verlauf das Punk-Comeback dann gesehen, der ja dann auch im späteren Verlauf auf den Arm gegangen ist von Moxley. Und was ja vielleicht dann auch dafür gesorgt hat, dass Moxley eben nicht diesen Bulldog-Choke als großen Finisher hat einsetzen können, sondern da hat dann vielleicht ein bisschen was gefehlt. Aber ich mochte dann auch die Art und Weise, wie dann angesetzt worden ist, weil du hast eben gesehen, dass Moxley ganz panisch auf diesen Choke setzen wollte. Dann hat er erstmal aus dem Elbow heraus den Choke gezeigt, dann im späteren Verlauf nochmal. Und es hat aber eben nicht gereicht. Dann der Death Rider hat auch nicht gereicht.
Und immer wieder neu angesetzt, ne? Der musste immer wieder umgreifen.
Genau. Deswegen, also ich fand, das war. Wenn
ich den angegriffen habe, das war richtig gut.
Das war handwerklich, war das ein richtig gutes Match. Mein Problem war nur, dass mich das, was dann danach passieren sollte, viel, viel mehr beschäftigt hat, auch während des Matches, als das Match an sich.
Ja.
Und das war so hier der Punkt. Ich finde, das war ein handwerklich richtig gutes Match und das war auch ein emotionales Match. Und ja, wrestlerisch gibt es andere, die spektakulärer und sauberer arbeiten. Trotzdem finde ich, hat das hier als Fight für mich gut funktioniert. Und wie Kai auch schon gesagt hat, da waren ein paar Bilder dabei, die waren halt cool und da waren auch ein paar gute Ideen dabei. Ne? Und dann auch am Ende aber mit
weißt dem. Weißt du, was man meint? Es ist handwerklich eigentlich alles echt gut. Aber trotzdem klickt es irgendwie nicht. Also da für mich fehlte ein bisschen. Ich meine, wir reden hier vom Main Event, ne, und von World Title. Und was hatten wir schon für Schlachten oder was für Dramen? Aber dieser letzte Schritt, den man eigentlich macht, so zwischen gutem Match und Main Event, der war halt bei mir nicht da.
Ja, ich war ja auch nicht 100% drin, sondern ich war wirklich interessiert dran, wie geht's eben aus? Ich wollte wissen, was geschieht danach. Und der Weg dahin, da haben es die beiden für mich nicht 100% geschafft, mich damit einzufangen. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Auch da wieder, Wrestling ist subjektiv, jeder nimmt es anders wahr. Als dann der zweite GTS kam, habe ich gedacht, ach krass, doch schon jetzt der Sieg. Da habe ich fast gedacht, dass wir hier noch ein bisschen länger dieses Match sehen. CM Punk auf jeden Fall Champion. Wie gesagt, also matchtechnisch kann man das absolut so machen. Und die beiden haben sich auch echt den Arsch aufgerissen, um hier eine große Geschichte zu erzählen. Aber irgendwie hat es auch bei mir nicht richtig gezündet. Kai, möchtest du hier noch zum Match was sagen?
Nee, ich glaube, alles, was danach kommt, ist bedeutend interessanter. Aus Gründen.
Ne, aus Gründen, genau.
Licht an.
Genau, Licht aus und ja, dann gibt es ein bisschen Geräuschkulisse, es gibt ein bisschen verrieselten Bildschirm und dann gibt es eine kurze Promo quasi, wo.
Ja, das war mal geil.
Wo Tony Khan spricht und Tony Khan.
Eine Mailbox-Ansage.
Eine Mailbox-Ansage, ganz genau.
Tony Khan.
Soll ich die rezitieren? Ich habe sie tatsächlich übersetzt und aufgeschrieben.
War das Tony Khans Stimme? War das nicht Hathaways Stimme?
Nee.
Also, nein.
Nein.
So dachte ich, Entschuldigung.
Also, so doof. Der O-Ton ist ja, komm, ich lese es mal vor, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also, da wurde gesagt, es ist jetzt ein paar Monate her und ein fortwährendes, unentschuldigtes Fernbleiben schadet der Company und tut den Fans weh. So habe ich es mal übersetzt, ne? Hurts the Fans. Ich weiß, dir sind die Fans egal, aber mir nicht. Wenn du bereit bist, bei AEW All Out aufzutauchen, schlucke ich wirklich eine bittere Pille für die Fans. Ich stecke dich in das Casino-Leiter-Match, ich zwinge dich nicht dazu, eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben und ich zahle dir, bleep, Dollar.
Das war übrigens sehr gut, das Beep.
Ja. Ja. Aber du musst bei All Out sein. Das ist mein letztes Angebot, du bekommst kein besseres. Und danach gibt's ja einen Schnitt rüber zu den alten Aufnahmen von Ring of Honor mit dem Summer of Punk. Punk, der sagt, du dummer alter Mann, ich bin eine Schlange. Das Klügste, was der Teufel jemals getan hat, war, euch glauben zu machen, dass er nicht existiere. Und dann sehen wir eben den Maskenmann mit dem Gesicht nach hinten, mit dem Gesicht, also mit dem Rücken.
Von hinten sieht man ihn.
Genau, mit dem Rücken zur Kamera quasi.
Ey, das ist ein geiler Shot.
Ja, unnormal.
Das war unfassbar geil gemacht, mit der dann die Maske langsam abzieht. Du erkennst halt an einer Frisur schon, jo, das ist er. Und dann nimmt er den Schal.
Und dann der Mutterwall im Nacken.
Ja. Und dann kommt der Schal und das nenne ich einen Pop.
Ja. David, ich möchte übrigens auch, dass wir irgendwann mal vom Ulf so eine Mailbox-Nachricht bekommen.
mit Summe und dann kommt ein Piepen.
Ja, genau. So, ja, eigentlich finde ich euch kacke und ihr macht, ihr verletzt die Fans, aber ich würde euch zurückholen. Da hätte ich Bock drauf, dass wir
auch mal so ein Ding. Das ist das letzte Angebot.
Ja.
Das kriegst du nicht.
Genau. Und dann MJF dreht sich dann um und sagt, ich bin der Teufel persönlich. So, und dann sind wir wieder in der Halle und MJF kommt in die Halle. Die Musik ertönt. Und David, hast du den Pop so laut erwartet? Ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe fast gedacht, der würde lauter werden. Das war schon ein großer Pop, aber ich habe gedacht, mir fliegen die Ohren weg.
Ja und nein. Also der Pop war schon gigantisch. Allerdings fand ich es dann kurz danach geiler. Also erstmal, der Pop, als er rauskam, war echt schon laut, aber ich hatte so das Gefühl, da geht noch mehr, nur das Problem ist halt, du siehst ihn vorher auf dem Screen, da hast du schon einen Pop, dann kommt der raus, dann
noch mal, kurz, das funktioniert nicht. Aber genau, das ist das, was David sagt, das ist super wichtig. Weil das ist nämlich dieses Problem, ich fand's zum einen geil, dass es diesen Shot gab und das sah mega Hammer aus, aber du hattest dann quasi das aufgesetzt auf zwei Pops.
Ja, aber dann kam das Fette, dann kam das richtig Fette. Ich meine, wir sind in Hometown, du weißt, gegen wen es geht, gegen CM Punk, das heißt, eigentlich ist der Gegner, den musst du ausbuhen. Du hörst diese MJF-Chants, die jeden CM Punk-Chant an diesen Abend in den Schatten gestellt haben. Und es wurde immer lauter und immer lauter. Das war krass.
Ja.
Also das hat sehr tief blicken lassen. Immer wieder AEW-Eigengewächs, da ging die Crowd echt ab auf die. Das war super und da hatte ich auch Bock drauf. Er stand für mich ein bisschen zu lange auf der Rampe. Ich hätte es cool gefunden, wenn er Mikrofon genommen hätte und einfach nur einen Satz gesagt hätte.
Ich dachte auch, er sagt noch was.
Also einfach irgendein Satz, weil es ging halt wirklich so lang. So ein Satz hätte mir gereicht. Und
er hat ja was gesagt. Also er hat was in die Kamera gesagt, aber halt ohne Mikro.
Ja, aber halt mit Mikro, weil dann einfach bumm, Statement und dann gehen. Aber halt, er stand für mich ein bisschen zu lang. Ich finde, dann sehen im Western immer ein bisschen komisch aus, wenn es diesen Stare-Down gibt und das ist halt sehr lange. Aber die MJF-Chance, uiuiuiuiui, da gab es eine Pelle auf den Arm.
Also er hat gesagt, der Titel kommt zu mir, dort, wo er hingehört. Also da auch wieder die Anspielungen natürlich auf die Pipebomb von ihm. Generell natürlich hier auch sehr viele Anspielungen auf die Meldungen, die es gegeben hat. Ne? Also auch mit der Vertragsverlängerung, was hier aufgegriffen worden ist, dass er quasi Cash auf die Hand bekommen hat. Und ja, spannend. Auch der Verweis natürlich darüber, dass er sich hier indirekt in Form dieser Videopromo auch mit CM Punk vergleicht. Ne? Auch, du dummer alter Mann, ich bin eine Schlange. Das Klügste, was der Teufel hier getan hat, ist euch glauben zu machen, dass ich nicht existiere. Und dann er sich selbst als, also CM Punk war ja die Schlange und MJF ist sozusagen noch eine Stufe größer, weil der ist der Teufel höchstpersönlich. Ne? Die Schlange war ja eine Inkarnation.
Der Advokat jetzt.
Ja.
Ey, die Konstellation ist super, vor allen Dingen jetzt ist mal wieder eine Fehde um den Hauptbelt, wo du richtig Bock hast. Ich meine, ich möchte jetzt wissen, wie es geht weiter. Ich möchte jetzt bei Dynamite die Promo sehen. Ich möchte sehen, was wird gesagt, weil wir wissen, wir hatten doch alle das Gefühl, diese Geschichte war richtig geil, aber die ist noch nicht zu Ende erzählt. Und die muss ja mit dem Titel für MJF gipfeln. Und ich möchte jetzt wissen, wie persönlich geht es jetzt noch? Die hatten ja jetzt, ist auch ein Vorteil, MJF hat jetzt richtig lange Zeit, sich was zu überlegen.
Ich glaube, der hat auch jetzt nach All Out noch mal viel neues Futter bekommen.
Da müssen wir natürlich auch
apropos Futter.
Ja, ganz kurz.
Gute Bäckerei in Chicago.
Ja, werden wir gleich auch noch ganz kurz drüber sprechen.
Zwei Sachen noch kurz dazu. Also zum einen, ich will eigentlich nicht, dass MJF in einem Stable unterwegs ist. Ich habe es ja schon eingangs gesagt. So, ein MJF braucht jetzt da nicht einen Stokely Hathaway und einen Ethan Page und die ganz um sich herum laufen haben. Ne? So, weil MJF reicht. MJF ist MJF genug. Das finde ich vollkommen ausreichend. Ich brauche da jetzt auch kein Mouthpiece und keine Ahnung was. Und die Henchman-Geschichte, dass es jetzt ein W. Morrissey sein könnte und vorher war es Wardlow, die hatten wir auch schon. Ne? Also das brauche ich alles nicht. Ich hätte gern MJF einfach alleine. Also bin ich auch da auf Dynamite gespannt, wie das weitergeht.
Ich glaube, wir sehen auch ein bisschen anderen MJF, weil das Outfit war schon ein bisschen anders.
Ich glaube, dass das noch nicht darauf hindeutet, was er tragen wird.
Ja, glaube ich auch.
Warten, vielleicht.
Ja, ist ja dann noch.
Ich glaube, das Outfit war ja eher das vom Maskenmann, um so wenig wie es geht auf MJF zu schließen, was man trotzdem konnte.
Ja, natürlich, aber ich hoffe halt, dass es trotzdem so bleibt.
Es war auch ganz wichtig, dass er dann eben die Handschuhe getragen hat, sonst hättest du die orangen Hände gesehen und jeder hätte sofort gesagt, ah, das ist MJF.
Mr. Selbstbräuter.
Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Cliffhanger, den es hier gegeben hat. Eine große Reaktion auf all das, was da geschehen ist und vielleicht sogar auf jeden Fall die große Überraschung, die wir uns dann auch erwartet haben. Ich bin auch super gespannt drauf, wie sich das auswirkt, vor allem auch, ob sich das auf die Ratings auswirkt. Also sorgt das jetzt dafür, dass die Leute mehr einschalten oder sorgt vielleicht auch das Geschehen bei Media Scrum dafür, dass hier mehr eingeschaltet wird? Weil, David, da hat ja CM Punk mal ordentlich vom Leder gezogen, in Richtung Colt Cabana, auch in Richtung der Young Bucks, die beschimpft, dass sie Informationen nach außen gegeben hätten. Insgesamt hat er auch gesagt, dass er keine Lust mehr hat, gegen irgendwelche Kids anzutreten, die alles besser wissen. Und er hat so ein bisschen was gesagt wie du. So, er ist ein alter Mann und er hat eigentlich keine Lust mehr.
Ja, nur ich arbeite dann gerne mit jungen Leuten. Ich glaube, Tenor war halt erstmal, wie asozial kann man sich auf einer Pressekonferenz verhalten? CM Punk, ja. Ich fand das alles skurril. Also erstmal, was er sagte, fand ich schon Nee, das war nicht grenzwertig, das war einfach nicht gut. Das kannst du nicht als Profi machen. Zweitens, wenn du den Company-Boss einfach mal den Mund verbietest, als er reden will. Boah, harte Nummer. Zweitens, wenn du halt währenddessen auch noch die ganze Zeit am Essen bist.
Das Witzigste auf der Welt.
Was einfach nur so assi wirkt und so gleichgültig und so arrogant. Boah. Und du ziehst halt über jeden und alles hinweg und stellst dich über alle. Und alle Journalisten haben ja gar keine Ahnung. Und alle anderen Kollegen und beziehungsweise namentlich genannten halt.
Adam Kohlmarker.
Ja, das, ich wenn du halt bedenkst, das fand ich halt irgendwie, die allererste Pressekonferenz, als er zurückkam, wie, ja, demütig er war, wie er gesagt hat, ja, von wegen, na, das ist was Wichtiges für ihn und gerade die jungen Talente, darum geht es ihnen, ja, die jungen Talente gehen im Arsch vorbei mittlerweile, dass, diese Pressekonferenz, du kannst vor allen Dingen, wenn du halt anschließend siehst, wie die anderen Wrestler das machen, und Wrestlerinnen, wie da das Auftreten war, das war jetzt nicht mal so, dass man sagt, ja, in Character oder das war lustig, sondern ich fand das absolut unprofessionell assi.
Ja, du kannst manche Sachen, die er da gesagt hat, kannst du nicht sagen. Zugleich muss ich auch mich fragen, wie sich da Tony Khan gefühlt hat, als er daneben gesessen hat. Wir wollen jetzt gar nicht eine große Analyse machen. Wir werden im Wochenend-Podcast nochmal darauf eingehen. Wir werden im Wochenend-Podcast generell darauf eingehen, wie sich gerade das Momentum zwischen WWE und AEW so ein bisschen verschoben hat. Wie hat sich das geändert tatsächlich? Tony Khan ist ja auch im Interview sehr deutlich darauf eingegangen, dass inzwischen sehr öffentlich gemacht wird, dass sich offensichtlich manche Leute nicht mögen, wie zum Beispiel CM Punk und Colt Cabana. Das wurde ja auch nochmal thematisiert. Das war ja auch so der Trigger für CM Punk, den er da gebraucht hat offensichtlich. Ich fand das sehr merkwürdig. Und Kai, ich muss jetzt mal fragen, weil das war halt so obskur, was er da erzählt hat. Auch die Sache mit den, er hat keine Lust mit den jungen Leuten zu arbeiten, die alles besser wissen und so weiter und so fort. Spielt das nicht eigentlich in die Persona CM Punk beziehungsweise in das Narrativ von MJF mit rein?
Ja, also na, natürlich, klar. Also um jetzt in diese Richtung, in die auch viele denken, zu gehen, also um das aufzunehmen, also das wird kein Work sein. Das wird mich stark wundern, weil auch hier wieder, natürlich sorgt es für Aufmerksamkeit, aber ich finde, das überschattet gerade komplett das MJF-Comeback,
ja.
Was super dumm ist. Also warum solltest du das machen?
Weil du ein dickes Ego hast und der Beste sein willst.
Nein, ich meine, also warum solltest du als Work machen, weißt du, das meine ich.
Als Company quasi, ja.
Ja, das macht keinen Sinn. Das wirft so ein schlechtes Licht auf Tony Khan, weil er sitzt wirklich wie ein Kind daneben.
Ja, aber ne? Moment, da muss ich den mal in Schutz nehmen. Was soll er denn machen?
Nein, warte. Ja, okay, warte. Es geht darum, dass ich sage, er sitzt wie ein Kind daneben, deswegen könnte es kein Work sein, das meine ich damit, ne? Also, weil da alle blöd aussehen, wenn da Leute sagen, das kann ja sein, dass sie das extra gemacht haben, darum geht's mir, ne? Dass Tony Khan in einer beschissenen Situation ist und eigentlich nichts machen kann. Also, das Einzige, was er wirklich hätte machen sollen, meiner Meinung nach, wäre zu sagen, jo, alles klar, wir brechen das jetzt hier ab. Also, das hat man ja schon im Fußball häufiger gesehen. Natürlich heißt das dann, Tony Khan bricht Pressekonferenz ab und verbietet sich ein Punk den Mund. Aber besser als 10 Minuten komplett panisch daneben zu sitzen, wie Punk, Colt Cabana beleidigt, sagt hier, der teilt sich den Konto mit seiner Mutter, ich habe die Nachweise,
das war so das, krass,
das, die Aussage, das und das haben wir geklärt, die EVPs haben keine Ahnung.
Hangman Adam Page, auch ein dumb ja, F,
glaube ich. Hangman Adam Page, dumb as fuck oder sowas, ne? Mehrfach. Also.
Was hat der eigentlich für ein Problem mit dem? Ich verstehe das nicht.
Es ging ja darum, dass Hangman anscheinend das Ding zwischen Punk und Cabana aufgegriffen hat,
ja.
In der Promo,
ja,
was
mei,
auch off-script war.
Ist bei der AEW halt normal so.
Ja, also
Also das Problem ist, ich glaube, man kann sich jetzt schlecht darauf, also man weiß zu wenig, um sich jetzt eine Meinung zu bilden. Ich finde, Punk wirkt super unprofessionell, ne? Man weiß jetzt aber auch nicht, was haben Punk und Hangman besprochen, haben sie gesagt, das und das in der Promo nicht sagen. Hangman hat es trotzdem gesagt, dann ist auch Hangman unprofessionell.
Ja, trotzdem aber musst du er hat ja umgekehrt schon ausgeteilt. Also ich verstehe halt nicht, warum man auf dieser Pressekonferenz, wenn du halt.
Das war nicht geplant. Das war ist ja getriggert worden. Da ist eine Frage.
Ja, der kam in Redefluss.
Ja, nee, der war ja wütend einfach und du hast quasi genau die eine Stelle erwischt, mit dem du ihn offensichtlich triggern kannst. Und
ja.
Ich glaube auch, dass du nach so einem langen Kampf, und dir tut auch wirklich alles weh, das glaube ich auch, dass ihm alles wehgetan hat, und nach der Reha und all dem, was damit dazu kommt, ich glaube, dass er dann frustriert gewesen ist, dass er dann schon wieder darauf angesprochen wird und nochmal erklären muss und so. Ich glaube, da kommt halt vieles zusammen, was, das ist vielleicht menschlich, aber es ist eben auch höchst problematisch in der Außendarstellung für die Company. Und das sehe ich erstmal als größtes Problem, was wir jetzt hier haben. Ansonsten bin ich komplett bei Kai. Derzeit wissen wir noch viel zu wenig über die Zusammenhänge, über die Internas quasi, die da abgelaufen sind. Und was auf jeden Fall feststeht, dass Tony Khan hier einiges zu tun hat, um seinen Lockerroom wieder zusammenzubringen, weil es heißt ja auch, es soll wohl Backstage nochmal Ärger gegeben haben, körperlicher Natur. Es heißt auch, dass natürlich dann auch die Verantwortlichen alles andere als glücklich mit solchen Aussagen sind. Das sorgt für Unruhe. Bin gespannt, wie Tony Khan das in den Griff bekommt. Und das wird jetzt eine schwere Zeit für ihn werden. Also auf jeden Fall die herausforderndste Zeit, die er als Boss von AEW hier bis jetzt gehabt hat. So, wollte noch jemand, das war das Wort zum Sonntag. Damit wolltest du noch was sagen. Ich bin dir gerade so ein bisschen über den Mund gefahren.
Ja, was ich halt einfach nicht verstehe. Man hat ja auch zuletzt ja auch viele Aussagen gelesen von ehemaligen WWE-Landen, also Backstage-Leuten, die ja gesagt haben, dass es halt teilweise wirklich schwierig ist, mit CM Punk zu arbeiten, dass halt gerne über andere sich hebt und halt auch die unwichtigen Leute gar nicht so ernst nimmt. Und was ich halt nicht verstehe, wenn er doch eh sagt von ihm, ja, es werden die ganze Zeit Lügen erzählt und er bestätigt das mit dieser einen Pressekonferenz komplett. Es passt halt so sehr in dieses Bild und es ist halt so schade und gerade, dass du halt auch noch gegen die Young Bucks ausgerechnet, die auch noch die Company ins Leben gerufen haben, schießt. Boah, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, egal wie emotional man ist, er ist lang genug im Business und das geht einfach alles nicht.
Ja.
Und er ist auch noch der Champion, das heißt, er ist ja das Aushängeschild.
Da kommt allerdings dazu, er ist auch ein Vorbild, er sollte eigentlich auch ein Vorbild sein. Ja, also ja, für junge Fans und so. Also es ist alles eine schwierige Kiste. Wir werden da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber ihr merkt schon, da kann man hervorragend drüber diskutieren. Und vor allem haben wir auf einmal auch vollkommen vergessen, dass hier AEW All Out auch hinter uns liegt. Und wir müssen ja auch noch das Fazit hier machen. Deswegen, Kai, wir brauchen hier noch eine Bananenwertung. Wie fandst du All Out?
Mich nervt es gerade wirklich, dass dieses MJF-Ding so überschattet wird. Also, weil wir haben es ja auch, David hat es ja genauso abgefeiert wie ich mit diesem Reveal von MJF, wie geil das aussah. Und ich finde, das spielt gerade so die zweite Geige. Natürlich, wenn Dynamite ist, freue ich mich und sage, ah, geil, endlich geht's weiter. Aber eigentlich sollte man darüber reden. Der Podcast sollte damit enden, dass wir sagen, MJF kam raus, geil, geil, geil. Oder und alle sagen, ja, ich hab Bock und wir freuen uns auf Dynamite. Und stattdessen endet es jetzt damit, dass es heißt, yo, Punk war beim Media Scrum super unprofessionell und die Elite droht mit Walkout und anscheinend hauen sie sich Backstage auf die Schnauze.
Weißt du noch, als MJF den Walkout gemacht hat und Wardlow deswegen keiner mehr interessiert hat?
Ja, also das ist, es ist wirklich, es ist irgendwie schlimm, finde ich. Ich finde das super schade und All Out, es ist wie immer, es ist super schwierig zu bewerten, weil du hast echt richtige Granaten dabei, wie zum Beispiel das Finale der Trios Belts, wie das Match mit 12 in Our Glory gegen die Acclaimed, was sehr viel Spaß macht. Aber du hast auch echt viele Sachen dabei, die mich persönlich nicht abholen, aber viel schlimmer eher noch, du hast Sachen dabei, die gehören nicht auf die Card. Und die verwässern diese 4 bzw. 5 Stunden mit Zero Hour schon enorm, weil die Dinger, die nicht auf die Card gehören, meiner Meinung nach, auch sehr lang sind, wenn wir jetzt auch hier so an Wardlow und FDR gegen Modus die Machine Guns und Jay Lethal gucken. Das ist echt das Problem. Und das Casino Ladder Match war auch eigentlich nur da für den letzten Moment. Und der Rest war so ein bisschen egal. Also ich tue mich hier schwer, weil ich hatte hier mit anders Spaß als mit Clash at the Castle. Aber ich fand, Clash at the Castle war das rundere Ding. Also weil es war so kurzweiliger. Und das hier hatte zwar größere Ausschläge nach oben, aber auch bedeutend größere Ausschläge nach unten. Tja, ich würde sogar sagen, fairer. Nee. Ich gebe 5,5. Also, wie gesagt, MJF, geil, liebe ich komplett. Trio Spells auch, finde ich fantastisch. Und auch acclaimed. Aber für 5 Stunden war da auch viel bei, wo ich sage, das hätte ich mir schenken können. Deswegen eigentlich würde ich 6 geben, weil die Ausschläge nach oben schon sehr groß waren und die Crowd mir Bock gemacht hat. aber das war ein langer Tag. Ich gebe eine 5,5.
Hätte es dich vielleicht glücklicher gemacht, wenn MJF am Ende irgendwie Like a Prayer gesungen hätte?
Das Geilste auf der Welt. komm mit dieser Bubble raus, wie Grado wäre das Geilste gewesen.
David, was gibst du?
Ich bin auf jeden Fall bei Kai. Kai hat es richtig gesagt, es ist irgendwie ein untypisch unrunder Pay-Per-View gewesen, weil ich mag eigentlich bei AEWs die Pay-Per-Views, weil die so eine gewisse Ordnung haben und auch die Matchqualität, dass du irgendwie so in so einen Fluss reinkommst und drin bist. Und hier war es halt ja schwankend. Es waren auf jeden Fall zu viele Matches drauf und vor allen Dingen zu viele Matches, die keinen Grund haben, beim Pay-Per-View dabei zu sein. Die kannst du auch so bringen. Und ich glaube, die haben halt diesen Gesamteindruck sehr verwässert und geschmälert. Du hast immer wieder ein paar Lowlights in der Karte, das ist normal. Aber durch diese Masse ist es einfach sehr, sehr viel Wrestling. Und so oft denkst du halt, das muss ich nicht haben. Streich die unwichtigen Matches oder die Matches, die du normalerweise nicht auf dem AEW Pay-Per-View bei der Matchcard hast. Da wird es wahrscheinlich sogar ein runder Pay-Per-View sein. Aber dieses Mal hat man einfach gedacht, ich hau alles drauf. Und jeden, der da ist, der muss irgendwie einen Platz haben. Das war einfach fatal. Es gab absolute Highlights, gerade die Tech-Teams, besonders Trios, haben mega abgeliefert. Es gab Lowlights, emotional als auch wrestlerisch. Ich bin bei Kai, ich gebe 5,5 Bananen.
Ich schließe mich an. Ihr habt alles gesagt. Mir geht es genauso. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt Match für Match durchgehen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, bei mir kommt Jericho gegen Bryan Danielson ganz offensichtlich ein bisschen besser weg. Aber ich glaube auch, dass da andere Matches dabei sind, die ich nicht ganz so gut fand wie ihr vielleicht. Deswegen gleicht sich das aus. Also ich war auch nicht direkt enttäuscht, aber ne, es passt vielleicht auch so ein bisschen zu den vergangenen Wochen, dass hier einiges dabei gewesen ist, was dann vielleicht nicht ganz so überrascht hat, auch in dem positiven Sinne, ne? Weil, wie gesagt, Acclaimed gegen Swerve and Our Glory hat überrascht, dafür war alles andere oder vieles andere dabei, was dann eben nicht ganz so überzeugt hat. Ich bin auch dabei, also wenn es um den runderen Pay-Per-View geht, dann oder auch für den versöhnlicheren Pay-Per-View, so im Nachgang, gehe ich dann auch einfach mit. Hat einiges nicht zusammengepasst, es war trotzdem eine gute Show, muss man dazu sagen, mit guten Matches dabei, deswegen also da war jetzt kein richtiger Stinker dabei oder so, aber trotz alledem echt schwierig einzuschätzen. Deswegen auch da wie immer die Frage an euch da draußen. Gern die Bananen verteilen. Sagt uns, wie habt ihr die Show empfunden? Wie habt ihr das drumherum empfunden? Hat euch der Media Scrum und CM Punk auch irgendwie das Erlebnis vielleicht hier und da ein bisschen malig gemacht? Was macht das mit euch? Wir werden auf jeden Fall im Wochenend-Podcast nochmal über die ganzen jüngsten Entwicklungen hier nochmal sprechen bei WWE und AEW und werden darüber nochmal diskutieren. Da werden wir zum Beispiel auch das Interview mit Triple H noch mit reinbauen, der da auch nochmal ein bisschen in Richtung AEW geschossen hat, genauso wie Tony Khan ja auch im Media Scrum in Richtung WWF geschossen hat und gesagt hat, ja, also das werde ich mir nicht nochmal bieten lassen. Ich habe genug Geld, um da Gegenmaßnahmen zu ergreifen, was ich auch eine witzige Aussage finde. Und kleine Anmerkung hier noch am Rande. Also All Out nicht ganz so erfolgreich wie im vergangenen Jahr, was auch Tony Khan als ja unter anderem auch als Grund genannt hat, war eben die Konkurrenz. Aber natürlich war letztes Jahr auch ein ganz anderer Hype um AEW da. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war eine ganz andere Nummer um All Out. Und
kein Main Event, den es 2 Wochen vorher schon gab.
Zum Beispiel, ne? Und auch bessere Stimmung einfach. Da war Aufbruchstimmung da. Jetzt ist eher so
Abbruchstimmung.
Ja, so ungefähr.
Machen den Laden dicht.
Ganz, ganz.
Gibt alles nix.
Dann gehen wir alle in die Bäckerei in Chicago.
Ja, genau. Ja, aber damit sind wir dann auch durch jetzt hier mit dem Review-Podcast zu AEW All Out. Hier im Freefeed hört ihr uns am Sonntag wieder. Da werden wir nochmal die aktuellen Entwicklungen, gerade auch diesen Stimmungswandel bei WWE und AEW nochmal versuchen zu ergründen. Werden über die jüngsten Meldungen dann nochmal quatschen. Und wenn ihr natürlich noch mehr vom Wrestling-Wochenende hören wollt, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es dann unter anderem die Review zu NXT Worlds Collide und dann eben auch noch einen schönen Focus-Podcast und Match of the Week. Also schaut da gerne vorbei, unterstützt uns da. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Das muss ich herrlich synchron.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.